Matsching.
Wir müssen reden. Diese Gläser, die klingen einfach nicht gut beim Anstoßen.
Ja, wir haben auch keine Sektgläser, das ist der Grund.
Das wäre jetzt auch nicht richtig, ein Sektglas zu trinken.
Ja, sag mal, kannst du mir mal einen Gefallen tun und mir diesen Holzständer da drüben bringen? Holzständer. Schmeiß die Sachen, die drauf sind, einfach auf den Boden. Dann kann ich den, weil ich habe jetzt fürs MacBook habe ich jetzt nämlich kein hinreichend langes Kabel hier.
Das ist doch gut.
Und dann kann ich das einfach so abstellen.
So, Max, das Erste, was wir wie immer thematisieren, ist die Getränkewahl. Ich habe hier heute was vorbereitet.
Okay, ich sehe schon.
Also vielleicht sollten wir erstmal sagen, dass wir bei dir auf der Terrasse sitzen das erste Mal seit, weiß ich nicht, wie langer Zeit, aber schon sehr lange her.
Mindestens 5 Jahren.
Ja?
Ne, wir haben es letztes Jahr nicht gemacht.
Ja.
Und davor war ich in Kalifornien, da haben wir nicht auf dieser Terrasse gesessen.
Stimmt, das war ein paar Jahre. Ja.
Und damit sind wir schon mal bei über 5 Jahren.
Krass.
Tja. Kinder, wie die Zeit vergeht, wa?
Das erste Mal, also wir hatten das schon ein paar Mal jetzt geplant eigentlich.
Genau. Das vorletzte Mal, da war das Wetter dann schlecht und dann das...
Ja, da waren wir uns jedenfalls nicht so sicher und dann
genau, keine, genau.
Keine Ahnung.
Genau.
Und jetzt ist natürlich draußen ideal, ne? Weil du hast ja Corona wahrscheinlich, vielleicht auch nicht, man weiß es nicht so genau.
Und also wenn irgendjemand gerade relativ sicher ist, es nicht zu haben, dann ich.
Okay.
Ich bin getestet worden und war negativ.
Ja, wer weiß, vielleicht habe ich es ja auch. Ne? Also,
ja,
jedenfalls besser, dass wir draußen sitzen.
Ja, auf jeden Fall. Und das Wetter ist definitiv heute dafür gut. Ich habe übrigens dieses T-Shirt hier, das ist jetzt ein hervorragender Podcaster-Witz, das habe ich heute Morgen das steht Grumpy drauf.
Ja.
Das ist aus Disneyland, hat mir das die Frau damals gekauft. It's not just a mood, it's a lifestyle.
Ja.
Und das ist halt der Grumpy, das ist der eine Charakter von den...
Das einer von den 7 Zwergen.
Oh, der Grumpy, genau. Der heißt Grumpy und das habe ich aus dem T-Shirt geholt.
Ja.
Und dann lag das so, dass das hier unten so ein bisschen abgeschnitten war.
Mhm.
Und dass man dieses G nicht, also dass man nicht sehen konnte, ist dieser Strich hier. Erkennst du, als welchen Buchstaben ich das erkannt habe? So, wenn das so ein bisschen so lag, wonach der aussah. Das sieht ein bisschen aus wie so ein T.
Hä? Okay, und dann T-I oder was? Oder?
Nee. Nee, das habe ich dann einfach wegignoriert, weil das war hier auch grau.
Na gut, okay, T.
Und dann war das hier noch abgeschnitten.
Also, sorry, liebe Podcast-Hörer, ihr könnt euch natürlich überhaupt nicht verstehen, was hier gerade abgeht. Aber Max zeigt hier auf seinem T-Shirt und hält irgendwelche Buchstaben zu.
Ja, und dann stand halt, dann, also, dass, wenn man das...
Trump, hast du Trump gelesen?
Da habe ich Trump gelesen.
Trump hast du gelesen.
Trump habe ich gelesen, weil das hier hinten auch noch, das okay, Y, okay. Das fehlte auch, also das war auch noch weggeklappt nach hinten so. Und dann hatte ich plötzlich so, weißt du, ich greife so mein T-Shirt rein, plötzlich so, Trump.
Du musst es sofort kaufen und dann hast du erst.
Ja, ich besitze das ja schon seit einigen
Wolltest du ja eigentlich so ein Magershirt, wolltest du haben?
Eigentlich wollte ich ein Magershirt und jetzt habe ich ein Grumpy-Shirt.
Ist das ein Grumpy-Shirt?
Grumpy-Trumpy. ja, gut. Naja.
Also jetzt zur Getränkewahl. Also ich habe ja nämlich. Ich habe nämlich jetzt einfach mal Aperol mal letztens gekauft und dann habe ich es einfach mitgebracht. Dann auf dem Weg noch ein Rotkäppchen Sekt und 2 Flaschen Wasser und ein bisschen Eis gekauft und schon hat man einen Aperol Spritz. Das ja ist ja mittlerweile totales Mainstream Sommergetränk, aber es ist einfach auch geil.
Ist das so?
Es ist einfach geil.
Ich bin ich trinke im Wesentlichen 2 Cocktails wirklich gerne.
Ist ja kein Cocktail, das ist ja.
Ja, aber ich trinke das ja
long. Ein Aperitif so.
Aperitif,
ja, so kann man sagen.
Ja, es ist so und eigentlich so, ich glaube mein Lieblings Sommergetränk so mit Alkohol ist Moscow Mule.
Ja, bin aber das ist ja dann schon ein bisschen hart, härter, das ist ja mit Wodka und so.
Ja, das kann man aber auch verdünnen. Also meinetwegen, also das kann man auch komplett, also man kann auch einen nicht-alkoholischen Moscow Mule machen.
Ja, ich finde Moscow Mule auch nett, aber ich finde das halt auch gerade so ein bisschen spritziger und so ein bisschen.
Moscow Mule ist der mit, der ist mit Wodka und.
Ist Wodka und was ist da noch drin? Gurke.
Gurke auf jeden Fall, ja.
Ich glaube auch Wasser.
Ich merke gerade, ich habe ein Faible für merkwürdige. Ich mag auch Bloody Mary sehr gerne.
Ach ja, und Ginger. Ja, und so ein Ginger-Zeug.
Genau, das ist, weil irgendwoher muss ja der Esel kommen.
Mhm, genau, ja.
Mhm. Genau, das war.
Ginger-Bier oder was ist das genau?
Ja, so ein Ginger-Ale.
Nee, Ginger Ale nicht. Also okay. Ginger Ale ist ja zu süß. Das war schon ein richtiges, schon so ein kräftiges Ginger-Ding sein, glaube ich, bei Moscow Mule. Ja, ist auch nett, aber wie gesagt, ich mag das hier.
Ja, alles gut, alles gut. Ja, es war ein bisschen merkwürdig, weil ich ging gerade raus, um mich hat mir eine Nachricht geschrieben, hey, bin da, weil klingeln ist gerade um die Zeit, wenn das Kind ins Bett gebracht wurde, eher schlecht. Und dann habe ich mich halt auf den Weg gemacht, um rauszugehen, damit wir noch Bier holen können. Und dann stand er da draußen mit einer Tüte und grinste mich wirklich sehr breit an. Und dann dachte ich so, okay, was kommt jetzt?
Ja, einfach mal ein bisschen rocken hier.
Ah.
Max, nochmal schnell vor der zweiten Welle hier.
Nochmal schnell vor der zweiten Welle, aber echt mal.
Ich war gestern beim Friseur.
Okay.
Mir kann nichts passieren so. Ja, also ich kann jetzt wieder 2 Monate in Lockdown.
Ja, man sollte jetzt nochmal in Haarschneidemaschinen investieren.
Ja.
Und ein paar N95-Masken auf Vorrat haben, solange es sie noch gibt. Und dann geht's wieder los.
Ja.
Ich glaube, es geht schon wieder los.
Ach ja.
Wir hatten ja gerade unseren kleinen Mini-Lockdown hier jetzt für ein paar Tage hinter uns. Weil in Koljas Kindergarten gab es einen positiven Fall. Und darum konnte ich den ganzen Spaß mal von innen erleben. Und
Inside Corona, jetzt kommt der
Der Corona der Insider. Und ich sag mal so viel, Gesundheitsamt won't save us. Also das war schon ein bisschen...
Es ist ja gerade, habe ich jetzt einen Tweet gesehen von einem Typen, oder eine Frau, glaube ich, oder ich glaube, es war eine Lehrerin, die meinte, dass sie jetzt schon irgendwie den so und so vielten Fall in ihrer Schule haben.
Ja. Yeah.
Und sie ist auf jeden Fall mit einem der Infizierten auf jeden Fall in Kontakt gewesen. Und sie hat bis heute, und sie wartet seit Tagen auf den Test. Und beim Gesundheitsamt heißt es, sie sind überlastet, die schaffen es nicht.
Was?
Ja.
Also was ich empfehlen würde, ist, also ich würde probieren, so viel wie es geht, selber zu organisieren. Das ist, also das war bei uns.
Wattestäbchen.
Nee, einfach irgendwo zu, also bei uns war es im Endeffekt so, also zum einen, ich habe
Wattestäbchen machen und dann einfach durchs Fenster ins Labor werfen.
Genau.
Und den Namen, der hinterher ruft.
Telefonnummer. Ach nee, Faxnummer muss ja gefaxt werden. Ich habe von Fällen gehört, dass in Schulen, wenn in Schulen Fälle positiv auftreten, dass auch die direkten Kontakte nicht getestet werden, weil die Begründung ist, na, über 1,50 Meter schafft es ja Corona nicht. Und
Quatsch.
Und man da und in der Schule geht ja ein Mindestabstand von 1,50 Meter. Also können die Kinder ja gar nicht infiziert sein.
Ach, was für ein Bullshit. Also überhaupt, diese ganze Abstandsgeschichte, die ist jetzt nicht total absurd, aber sie ist halt definitiv nicht das Kriterium. So, ne?
Nee, ist kein Ausschlusskriterium.
Also es ist weder ein Ausschluss- noch ein Einschlusskriterium. Also draußen ist der Abstand mehr oder weniger egal, weil wir haben praktisch keine Fälle draußen. Drinnen ist der Abstand auch egal, weil Aerosole. Also ich finde, diese Idee, die es halt mal gab von diesen 1,5 Metern, die ist natürlich nicht völlig absurd. Natürlich ist der Abstand hat eine Relevanz.
Also ab einem gewissen Abstand kriegt man es halt zwangsläufig nicht mehr. Also spätestens ab 5 Kilometern.
Doch, also okay, also drinnen kann es dir halt auch in 25 Metern passieren.
Es ist ja eh
und draußen kann es dir auch in unter 1 Meter nicht passieren.
Es ist ja ein reines Wahrscheinlichkeitsspiel.
Ja, aber diese Entfernung, die halt am Anfang so wahnsinnig wichtig ist, wir wissen heute einfach, dass sie nicht so wichtig ist, wie wir gedacht
haben.
Ja,
das ist... Ja, also ich kann ja mal die Geschichte kurz erzählen. Mhm. Also da war irgendwie, wir kriegten irgendwie eine Mail und zwar war ein Kind, also aus einer anderen, also die Gruppen sind, seitdem die den Kindergarten wieder aufgemacht haben, so vorsichtig, unser Kindergarten war da super penibel und so, die haben das echt alles sehr, sehr gut gemacht. Die haben, die älteren Erzieherinnen sind einfach außer Dienst gestellt worden im Augenblick, damit die gar kein Risiko eingehen. Die Gruppen sind relativ penibel getrennt und so. Und dann haben wir erstmal erfahren, dass quasi ein Kind aus einer anderen Gruppe Kontakt zu einer positiven Person hatte. Und das haben wir dann irgendwie per Mail gekriegt. Und aufgrund dessen haben sie schon mal diese Gruppe komplett dicht gemacht. Das war eine sehr kleine Gruppe, aber die haben sie erstmal dicht gemacht. Und so nach dem Motto, bis das Testergebnis von dem Kind da ist. Und dann das Gesundheitsamt, mit dem sie telefoniert haben, hat wohl davon abgeraten, überhaupt die Eltern zu informieren und überhaupt irgendwas zu machen, bis nicht ein Kind oder jemand im Kindergarten sozusagen positiv getestet ist, bis dahin erstmal gar nichts zu machen. Und dann haben die diesen Test gemacht, also haben sie trotzdem die Gruppe geschlossen, haben den Test gemacht und tada, das Kind war tatsächlich positiv. Woraufhin dann erstmal die gesamte Gruppe durchgetestet worden ist. Und wie es der Teufel nun will, hat dieses Kind, oder beziehungsweise nicht hat dieses Kind, sondern war auch eine, ein Kind aus Koljas Gruppe, hatte auch Kontakt zu dieser Person. Und daraufhin wurde dann getestet und war dann auch positiv. Und daraufhin erreichte mich halt letzten Donnerstag irgendwie 14 Uhr ein Anruf. Die Gruppe wird jetzt aufgelöst, Kind abholen. Und dann bin ich also losgezogen und habe dann irgendwie 5 Minuten später das Kind abgeholt. Und wir haben so eine Telegram-Gruppe, so die Eltern aus dieser ganzen Gruppe und so. Und da ging es natürlich dann hoch her, wie man sich das so vorstellen kann. Und irgendwann, während ich draußen vor dem Kindergarten drauf warte, dass Koya sozusagen, also wir dürfen Kindergarten gerade nicht mehr rein, höchstens noch in die Garderobe. Und auch das mache ich nicht, wenn es nicht unbedingt nötig ist. Und Koya hat halt noch ein bisschen gebraucht. Und dann, ja, habe ich halt draußen gewartet und habe dann quasi diese Telegram-Gruppe gelesen. Und dann so, ja, oh, wir stehen schon in der Zeitung. Und dann war im Tagesspiegel ein Artikel über unseren Kindergarten mit Namen drin. So, wo das Gesundheitsamt so, ja, die sind unproblematisch aus der Gruppe. Die Eltern sind alle sofort informiert worden. Die sind schon alle informiert. Die Gruppe ist schon aufgelöst. Ich so, diese Gruppe ist noch nicht aufgelöst, weil ich stehe gerade noch draußen und warte. Und das Gesundheitsamt hat mich auch nicht informiert. Und was ich echt hart finde, ist dabei der Name des Kindergartens genannt wird. Weil so ansonsten drehen wir immer durch mit Privatsphäre und Datenschutz und Patientenschutz und weiß der Teufel was. Aber wenn dann so ein Kindergarten mit 20 Kindern irgendwie dicht gemacht wird, dann steht es plötzlich ganz groß in der Zeitung, weil es ist ja technisch ist ja keine Person, also ist ja, also wir sind von Leuten darauf angesprochen worden. Nun ist das jetzt eine Sache, mit der ich persönlich relativ offen umgehe, wie man gerade geht, aber auch ich werde den Namen des Kindergartens hier nicht nennen, weil ich halt das für die anderen nicht möchte. Und das fand ich dann schon ziemlich krass. Und dann haben wir halt drauf gewartet und dann hat die Leiterin vom Kindergarten hat dann noch quasi jemand anders aus dem Kindergarten ist Arzt, also ein Elternteil, und hat dann da konnten wir dann alle unsere Tests machen, das hat sie dann mitorganisiert. Und dann hatten wir Freitagmittag hatten wir den Test, was bei uns noch relativ knapp war, weil alle diese Kinder hatten sowieso zu diesem Kind das letzte Mal zu einem Zeitpunkt Kontakt, dass schon fast diese Frist abgelaufen war, wo man es noch nachweisen kann in der PCR. Das heißt, das musste auch alles sehr schnell gehen. Dann sind wir dann halt am nächsten Tag ein bisschen weiter weggefahren, war nicht in Berlin, sondern irgendwo schon fast, also schon in Brandenburg, sind wir mit dem Auto hingefahren und haben dann da brav
Sind
wir zu Tönnies gefahren, genau.
Ihr wart das,
hat der Arzt gesagt, jetzt habt ihr es garantiert.
würdet ihr mal wieder eine halbe Schweinehälfte abholen?
Genau. Und dann haben wir halt da den Test machen lassen, was übrigens nicht mehr durch die Nase muss, sondern durch den Rachen. Durch die Nase soll wohl sehr, sehr unangenehm, also der Arzt, hat ihn dann gefragt, na, wie ist das denn? Er muss nicht mehr gemacht werden und das war schon sehr unangenehm. Das war ein bisschen, bis das Stäbchen blutig wieder rauskommt aus der Nase. Das muss wirklich tief reingerammt werden.
So ins Gehirn halt.
So ins Gehirn quasi. Und irgendwie muss der Chip ja rein. Logisch. Und jetzt kann der Chip auch durch die Haut absorbiert werden. Nee, jetzt kriegt man das nur noch so in den Rachen gesteckt und das ist, das war für eine Zehntelsekunde war das unangenehm, weil man halt so plötzlich so einen Würgereflex hat, aber bevor der überhaupt aktiv werden konnte, war schon alles vorbei und auch Kolja hat das wirklich perfekt überstanden und sowas. Haben wir uns dann gleich alle mittesten lassen, weil wie das dann halt so ist, weißt du, wenn man so erfährt, okay, seit 10 Tagen könnte das Kind anstrengend sein.
Ansteckend.
Und anstrengend ist schon länger als 10 Tage.
Das ist ein guter Freudscher. Ich glaube, das Kind könnte anstrengend sein.
Und ich hatte halt ein paar Tage vorher irgendwie mal starke Kopfschmerzen und Diana hat mir am Abend vorher gesagt, du musst mal zum Arzt gehen, dein Heuschnupfen ist echt schlimm, du hustest die ganze Zeit und so. Und plötzlich siehst du einen Haufen Momente, wo man sagt, eigentlich ist es unverantwortlich, dass ich noch keinen Test hatte, so nach dem Motto. Und darum hat er uns halt mitgetestet dann. Und dann sind wir wieder nach Hause gefahren und waren dann hier und wussten und dann irgendwann um 16 Uhr, 16.30 rief dann das Gesundheitsamt an. Also 26 Stunden, nachdem wir das Kind aus dem und teilt uns mit, dass wir ab sofort unter Quarantäne stehen, zu dem Zeitpunkt, wo wir die Quarantäne schon quasi, beziehungsweise wir standen nicht mal unter Quarantäne, sondern nur Kolja tatsächlich. Und ja, dann habe ich so irgendwie gefragt, so, ja, ist jetzt irgendwie gerade die Hölle heiß, dass ihr nicht hinterherkommt oder so? Wieso? Naja, weil das hier so über einen Tag gedauert hat, bis wir informiert worden sind. Nee, das ist normal.
Ja, wobei ein Tag ist, glaube ich, auch nochmal, ja.
Ja, aber das finde ich, ich finde das echt irre. Ich meine, in so einer Situation, wo man, wenn man sich den Drosten halt anhört, wo es halt quasi, egal was, Hauptsache schnell reagieren. Das ist das Einzige, was wirklich zählt. Ja.
Aber ganz ehrlich, so eine, das alles manuell zu machen, das geht halt auch nicht schnell.
Ja, die könnten eine SMS rausschicken. Die könnten einfach an jeden eine SMS schicken. Hey, übrigens, hier Gesundheitsamt, hatten Sie Kontakt zu XY? Falls ja, dann stehen Sie jetzt unter Quarantäne. Wir melden uns bei Ihnen.
Ja, ich glaube, du wirst halt einfach abgearbeitet. Da ist ein Stapel von Leuten, da ist eine Akte, so bam, bam, bam. Und dann ist da halt ein Sachbearbeiter und der macht halt einfach eine Akte nach der anderen. So. Und dann bist du halt einfach dran, wenn du dran bist. So.
Ja.
So ist das im Amt und zwar in jedem Amt.
Ja, und ich dachte, dass so, ich habe ja jetzt auch von hier UKW hier, also dieses Unsere kleine Welt, diesen Podcast gehört, dass die Reaktionszeiten ja teilweise doch recht schnell sind und sowas und dass die das alles relativ schnell hinkriegen. Und ich meine, so einen Dienst einzurichten, dass der mal eine SMS rausschickt, das kostet nicht die Welt, das kann wahrscheinlich sogar ein Amtsmitarbeiter innerhalb von 2 Tagen mal selber auf die Beine stellen. Das ist jetzt kein Hightech, das ist keine Corona-App oder sowas, sondern es ist halt irgendwie, man muss halt ein Excel-Dokument mit einer API verbinden. Das ist machbar.
Und ich glaube, die meisten Gesundheitsmitarbeiter hätten jetzt schon gar nicht mehr verstanden, was du für 2 Worte benutzt.
Genau. Und das sag ja auch nicht, dass ich das unbedingt machen oder dass das unbedingt. Aber es sollte doch in der, also das ist halt was ich wirklich nicht verstehe. Ich verstehe es ein bisschen besser. Ich habe nämlich gestern mit jemandem, der so Behörden-IT macht, mal ein bisschen telefoniert Aber das gibt's halt alles nicht. Und darum ist es.
Es wird jetzt wahrscheinlich ja, das kam ja auch in dem Podcast von Tim raus, wird jetzt wahrscheinlich sowieso noch ein paar Wochen dauern, bis die Gesundheitsämter und die Labore überhaupt irgendwie diesen zusätzlichen Code für die Tests rausgeben, mit denen du deine App dann füttern kannst.
Ja, ja.
Also, die haben es jetzt in den ganzen Monaten nicht geschafft, einfach da so einen scheiß QR-Code dazu zu packen.
Ja, das ist ja, ich meine, ich weiß ja auch gar nicht, ob wir noch mal irgendwie was Offizielles kriegen. Wir haben halt dem Arzt dann irgendwann eine Mail geschickt und der hat uns dann geantwortet, ja, alles gut.
Ach so, also ihr habt keine offizielle
Labor. Das ist nicht, dass man irgendwie, dass wir irgendwie eine Mail oder ein PDF oder irgendwas Offizielles in den Händen hätten. Vielleicht kommt das noch. Und ich frage mich auch, wenn dann sozusagen, wie viele, da das ja alles durch diese Zwischenstation Ärzte läuft, also das wäre ja auch das nächste.
Du bist ja in irgendeinem Labor gewesen sein, ne? Und der Arzt hat das dann zu einem Labor geschickt und der kriegt von dem Labor das Ergebnis zurück und zwar auch schriftlich.
Nee, der muss das irgendwie anders bekommen, weil der hat das sehr schnell zurückgekriegt. Also wir sind Freitagmittag getestet worden und Sonnabendabend war das Ergebnis da bei ihm und ich glaube nicht, dass er am Sonnabend in der Praxis war.
Okay.
Aber ich weiß halt von anderen Fällen, wo das dann halt so ist, irgendjemand hat erzählt, ja, also die sind mittwochs morgens zum Testen gegangen und dann, ja, vor Freitag brauchen sie ja eh nicht anrufen und dann am Freitag erfahren, ja, nee, seit Mittwochnachmittag liegt das Ergebnis hier rum. Und das ist ja auch eine scheiß Situation. Also ich meine, man wäre schon interessant, also in dem Moment, in dem man getestet ist, fängt man natürlich, also wie gesagt, dann fängt an, dieses Zahnrad zu drehen, hat das mein Kind, habe ich das? Man fängt an, so Plan B zu machen, wie gehen wir damit um, wenn wir es haben? Was ist, wenn nur ich es habe? Was ist, wenn es nur Diana hat? Wie gehen wir mit der Situation dann um? Und auch da wäre es einfach gut und die technischen Möglichkeiten sind definitiv vorhanden, dass man eine schnelle Antwort kriegt. Und das ist offensichtlich, wird das dann halt lieber nochmal manuell 5-mal rumgereicht. Und wie da irgendein QR-Code mitgehen soll oder eine TAN-Nummer für so eine App. Also wie viele Ärzte, die diese Informationen dann weitergeben werden, wissen, was sie überhaupt diese TAN-Nummer ist. Und die dann auch dem Patienten mitteilen und solche Sachen. Also das ist,
glaube, die TAN-Nummer, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, die kriegst du auch bei einem speziellen Callcenter und nicht dabei in deinem Arzt.
Ja, genau. Das ist, da habe ich natürlich sofort Bock drauf. Hey, ich bin gerade positiv getestet. Das Erste, was ich jetzt machen werde, ist irgendeine Callcenter-Nummer wählen und mich im Zweifel zu einer halben Stunde in die Warteschlange setzen.
Also komm, ne? Die Telekom hat da jetzt 45 Millionen Euro für bekommen, dieses Callcenter zu betreiben. Ja, da kann man ja wohl erwarten, dass die mal abnehmen.
Und ich frage mich auch, wenn man dann, was wenn ich mit so einem, hey, guck mal, meine App sagt, ich hätte Kontakt gehabt. Wie gesagt, wir wären unter normalen Umständen nicht getestet worden, weil, so, ja, du wirst erst getestet, wenn dein Sohn positiv ist. Also das ist, ich halte das für, also ich bin da, also ich probiere es jetzt mal positiv zu formulieren. Ich probiere jetzt, also wenn ihr irgendwie mitkriegt, wenn ihr es selber habt, informiert eure Kontakte. Na klar, informiert das Gesundheitsamt, aber informiert eure Kontakte so gut, wie es geht selber, dass sie sich schon mal drauf einstellen können und schon mal Vorbereitungen treffen können. Und probiert so viel, wie es geht, selber zu organisieren. Wartet nicht darauf, dass das Gesundheitsamt irgendwie euch einen Testtermin zuschickt oder sowas, sondern im Zweifelsfall geht ihr halt zu eurem Arzt, sagt, ihr habt einen Direktkontakt gehabt, dann kriegt ihr auch einen. Und also ruft an bei eurem Arzt, nicht hingehen. Aha. Und weil die Gesundheitsämter scheinen mir hochgradig überlastet zu sein oder unfähig oder beides oder unwillig oder ich habe keine Ahnung was. Aber auf jeden Fall ist da ein bisschen, ich fürchte, da ist ein bisschen Eigeninitiative gefordert. Ja. Und
man muss halt auch sagen, dass in Berlin gehen halt die die Cases halt ja ziemlich hoch.
Ja.
Und ja, also wir sind jetzt, glaube ich, wieder auf irgendwie Osterniveau oder sowas. Und ja, also und das war halt zu einer Zeit, als noch gar nicht alles unter Kontrolle wieder war, sondern
ja,
es war ja noch irgendwie, wow.
Aber wie soll das in 2, 3 Wochen werden, wenn das doppelt oder dreimal so viele sind?
Man muss hoffen, dass es nicht so ist, ne?
Also das finde ich halt das Krasse, dass es da offensichtlich...
Also der Punkt ist, also beziehungsweise, ne, was wir beim letzten Mal ja schon besprochen hatten, das Ding kann dir eigentlich nur außer Kontrolle geraten, wenn halt Infektion passiert, von denen du nichts mitkriegst. So. Solange du halt sozusagen so eine Cluster hast, von dem du weißt, dass er existiert, ja, hast du relativ gute Chancen, das wieder einzugrenzen. Sofern aber tatsächlich Infektionsgeschehen passiert und du plötzlich Fälle auftauchen, von denen du nicht weißt, wo die herkommen, dann hast du ein Problem, weil dann sind dann irgendwo 100 Leute infizierst und du weißt nicht woher.
Aber das finde ich halt das Krasse daran, dass du, also es gibt False Positive, es gibt False Negative. Wir haben Freunde von uns aus dem gleichen Kindergarten halt, deren Sohn wurde getestet, der war negativ, darum sind die Eltern nicht getestet worden. So. Wenn er jetzt False Negative war, dann kann das sein, dass die Eltern das fröhlich mit sich rumtrecken, vielleicht nicht viele Symptome haben.
False Positive ist relativ selten bei dem PCR-Test, soweit ich weiß.
Ja, okay, aber es gibt Fälle. Oder ein anderer Fall ist halt, in dem Fall war das so, also dieses eine Kind ist zweimal getestet worden. Der erste Test war negativ, der zweite war positiv. Ein anderes Kind war auch mit dabei, also quasi hatte am gleichen Tag Kontakt zu der positiven Person, ist am gleichen Tag getestet worden, war der erste Test negativ, kriegt keinen zweiten Test.
Und dann sind der Test sollte eigentlich Standard sein.
Und dann sind die Eltern zum Arzt und haben gesagt, so, hey, wir wollen einen zweiten Test haben. Ja, wieso war doch erst negativ der erste Fall? Seien doch froh. Und den Kindern geht es allen super und denen geht es bestens.
Achso, genau, sind da bei diesem Testzentrum sind da noch mehr Fälle dann aufgetaucht, also durch das nachträgliche Testen oder bei euch jetzt in eurem Fall?
Nee, bei uns in der Gruppe zum Glück nicht.
Okay.
Gut. Also das ist, ansonsten wären wir jetzt auch noch, also dadurch konnten wir relativ schnell aus der Quarantäne auch raus, weil halt 14 Tage ist ja diese Frist und dann...
Wurdest du denn zweimal getestet?
Ich wurde nur einmal getestet.
Okay, ja. Weil zweimal sollte eigentlich Standard sein.
Und naja,
macht man das auch standardmäßig zweimal, weil einmal halt einfach, es gibt so häufig False Negatives, dass es halt Standard sein sollte, zweimal zu testen.
Also der Grund, warum sie jetzt, also ich gehe davon aus, dass es auch bleibt bei mir bei dem einen Test. Aber wirklich gesagt haben sie mir das auch nicht. Also ich habe gefragt, ja, ich glaube, wir machen es nur einmal. Aber so wissen tun die das auch. Also sagen konnte mir das auch nicht. Und der Grund ist halt, weil wir halt schon so eine extrem lange Frist hatten. Das heißt, jetzt wären halt die 14 Tage schon rum, seit das letzte Mal jemand Kontakt zu diesem positiv getesteten Kind haben könnte. Das heißt, von daher würde ich es jetzt entweder schon wissen oder es wäre schon vorbei, so nach dem Motto. Und darum machen sie dann wahrscheinlich keinen zweiten Test. Aber es ist trotzdem alles hochgradig merkwürdig und behäbig in Punkten, wo ich es jetzt nicht vermutet hätte oder wo ich es irgendwie gefürchtet hatte, aber das nochmal so in Realität zu. Dann war natürlich auch so, wir haben da noch probiert, selber was zu organisieren. Wir haben probiert, irgendwie einen Termin bei diesem Drive-Thru. Also gibt es ja in Berlin gibt es ja diese Drive-Thrus, wo man hinfahren kann, um sich testen zu lassen. Da ist niemand ans Telefon gegangen, also keine Ahnung, ob die keinen Bock hatten oder überlastet waren. Also da war halt einfach immer entweder Freizeichen oder selten mal war besetzt. Also das hätte auch schon einiges, also dir gehen schon allein dadurch welche durch die Lappen, dass die Leute halt, weil du wirst auch frustriert. Also du kriegst halt, das Kind ist negativ getestet worden und du darfst das Haus nicht verlassen. Und der ist hier halt durchgedreht. Der war echt, irgendwann hat er noch mitgekriegt, das war dann abends Diana ihn ins Bett gebracht und dann ist er nochmal raus und ich gehe nochmal eine Runde raus, draußen spazieren. Und dann wollte er sie nochmal sehen kurz und ist nochmal zurückgegangen. Und seine erste Frage: Warum hast du Schuhe an? Und dann hat sie ihm halt gebeichtet: Übrigens stehst nur du unter Quarantäne, ich gehe jetzt nochmal eine Runde spazieren. Und der hat geheult. Und das ist halt irgendwie eine merkwürdige Situation. Du bist hier halt und okay, wir sind alle negativ getestet worden. Wir sind so sicher, dass wir nichts haben, wie wir schon in einer sehr, sehr langen Zeit nicht mehr waren. Hm. Aber wir dürfen das fucking Haus nicht verlassen. Und dann ist halt die gesamte Gruppe, die gesamte Kindergartengruppe, inklusive aller Erzieherinnen und so weiter, einmal durchgetestet worden. Alle negativ. Aber nein, wir müssen jetzt ja noch ein paar Tage warten, bevor wir wieder in die Gruppe dürfen.
Ich habe ja einen Podcast gemacht mit einem Mitarbeiter vom Gesundheitsamt, ne, über das Contact Tracing. Mhm. Und da meinte er auch, also dass du negativ getestet wirst, heißt nicht, dass du wieder raus darfst.
Ja, ja.
Wenn du einmal von der Behörde unter Quarantäne gestellt wirst,
dann bleibst du da.
Bist du unter Quarantäne und zwar so lange, wie das ist. Und auch wenn du negativ testest. Einfach zur Sicherheit. Ich muss da natürlich sagen, das ist natürlich eine krasse Einschränkung, so persönlichkeitsrechtlich.
Yeah.
Aber auf der anderen Seite, es ist halt der lokale, möglichst eingegrenzte Lockdown ist halt immer alles besser als sozusagen die ganze Stadt, das ganze Land und so weiter und so fort. Ne?
Da bin ich total bei dir. Was ich halt für das Problem halte, ist, dass es am Ende halt wirklich dass man auch keinen halben Tag vorher rausgehen darf, aber dass es sich vorher, wo es vielleicht noch akut ist, locker einen Tag Zeit lassen, bevor sie dich überhaupt informieren, dass du unter Quarantäne stellst. Das ist einfach so, wie ich finde, so eine Unverhältnismäßigkeit.
Ja,
und ich finde es halt merkwürdig. Gestern war ich auch noch mal eine Runde spazieren mit diesen Drosten-Podcast hören, wie in den Bars die Leute sitzen, eng an eng, sich gegenseitig anbrüllend, weil die Musik so laut ist und weil's. Und ich weiß nicht, ob du warst du mal in Restaurants seitdem?
Ich war draußen bei
Wie oft musstest du deine Kontaktdaten da lassen?
Ich musste gerade vorgestern, habe ich nur ein Getränk getrunken. Und da mussten wir auch sofort das machen.
Also ich
gehe auch nicht aus.
Also ja, ja.
Ich habe momentan ein totales Eremitenleben, so, also auch von Corona unabhängig.
Also wir waren jetzt viermal oder sowas, waren wir so Mittagsessen oder eben einmal waren wir abends essen. Das erste Mal zweimal wurden wir nach unseren Kontaktdaten gefragt. Die ersten beiden Male waren wir seitdem nie wieder. Und ich habe es dann ehrlich gesagt auch vergessen, das eine Mal. Und das finde ich halt krass, weil wenn wir
letztens Burger holen waren, war das nicht auch? Haben wir da auch was unterschrieben?
Da haben wir nichts unterschrieben.
Nee, das war auch nicht.
Das war auch nicht. No. Das war ja auch nicht, da haben wir ja auch nicht gesessen. Das war ja auch nur abholen sozusagen.
Ja, genau. Aber trotzdem ist man das.
Ja, 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 ja. Und ich meine, wenn wir jetzt langsam in den Bereich kommen, wo wir, sagen wir mal, 100 Fälle pro 100.000 pro Woche haben. Und wenn so ein, dann hast du eine Chance von 1 zu 1.000. Und wenn so ein Restaurant 500 Leute pro Woche durchgehen hat, also 500 unterschiedliche Personen, dann ist die Chance 50-50, dass du zu einem Zeitpunkt jemanden in deinem Laden hast, der gerade infektiös war.
Ja.
Und mit anderen Worten, eigentlich müsste jede zweite Woche das Gesundheitsamt irgendwie bei so einem, oder einmal im Monat, sagen wir mal, das Gesundheitsamt bei irgendeinem, bei einer Kneipe anrufen oder bei einem Restaurant, hey, wir brauchen für den und den Zeitraum, brauchen wir mal die Daten. Und ich habe keine Ahnung, wo die herkommen sollen. Und ich glaube auch nicht, ich habe auch nicht das Gefühl, dass das irgendwie, also jetzt in Berlin haben sie jetzt irgendwie Konsequenzen eingeführt, das soll jetzt irgendwie ab Sonnabend gelten, dann gibt es auch Strafen, wenn du das nicht machst oder sowas.
Weil sie haben jetzt ja Lockerungen wieder reingebracht.
Sie haben auf der einen Seite gelockert, auf der anderen Seite ein bisschen härter gemacht.
Beziehungsweise, ich glaube, die Regelungen haben sich nicht verändert, sondern nur, dass sie jetzt so Konsequenzen einführen.
Kontaktsperren, genau. Also du darfst in der Bahn, kannst du jetzt eine Strafe kriegen, wenn du erwischt wirst ohne Maske. Und halt, das habe ich selber nicht, also das habe ich auf Twitter gehört.
Ich verstehe nicht, dass sie die Bars aufgemacht haben. Ich verstehe es nicht. Also es ist so unnötig, es ist so gefährlich. Es ist mit das Gefährlichste überhaupt, auch Fitnessstudios. Sorry, da habe ich kein Verständnis für.
Ja, und
das sind wirklich die vermeidbarsten Situationen, die es gibt so. Ja, und da habe ich kein Verständnis für.
Und das finde ich halt dann auch die Diskrepanz. Mein Kind darf nicht mal eben eine Runde um den Block gehen, nicht mal eine Runde spazieren gehen draußen. Aber in so einer Bar kannst du den halben Raum anstecken.
Ja. Gottesdienste auch, ne? Und dass die Tönnies noch nicht genugt haben, ja? Dass sie das noch nicht genugt haben, das verstehe ich nicht.
Also ich meine, wie viel Zeit die sich gelassen haben jetzt auch wieder mit dem Lockdown da, mit der ja auch kein, die Restaurants haben weiterhin offen, es ist nicht mal ansatzweise ein Lockdown und er wird in einer Woche wieder aufgehoben. Ja, okay, dann kann man es auch lassen.
Und wahrscheinlich, das hat jetzt Drosten ja schon angedeutet, gibt es jetzt mittlerweile schon in der umliegenden Bevölkerung auch schon einige Fälle. Ja, das heißt, es wurde schon in die Bevölkerung in die Restbevölkerung eingetragen. Es ist nicht mehr ein isolierter Cluster. Die haben jetzt ein richtiges Problem, weil die wissen jetzt nicht mehr, wo es ist.
Ja, ja.
Und die kommen da nicht mehr hinterher.
Ja, ich möchte nicht wissen, wie viele andere Schlachtereien genau das Gleiche haben. Und ich glaube nicht, dass die Nachbarschlachterei jetzt anfängt, oh, dann werden wir jetzt mal mehr testen. Dann testen wir jetzt mal alle unsere Mitarbeiter durch, um zu gucken, ob bei uns was los ist. Oder ob
ich habe schon vor Wochen gesagt, ja, ich bin kein Vegetarier, aber ganz ehrlich, in dieser Situation, einfach mal die Schlachtereien für ein paar Wochen einfach mal stillzulegen. Einfach, ich meine, es ist doch fucking einfach, ja, man sieht, wo die Inzidenzen sind, man sieht, wo die Infektionen sind, ja, es sind Restaurants, es sind Gottesdienste, es sind Schlachtereien, es sind Bars, es sind Chöre und solche Sachen. Das sind abzählbare Dinge, die sieht man überall auf der ganzen Welt. Das gleiche Muster, die gleichen Situationen und so weiter und so fort, ja. Dass man nicht einfach diese isolierten Dinge sagt, pass mal auf, Leute.
Das geht jetzt erst
mal nicht. Wir können diese Gesellschaft wieder aufmachen. Wir dürfen jetzt wieder alles, ja. Nur diese Dinge nicht. Nur diese fucking Dinge nicht, okay? Und dann konzentrieren wir unsere Hilfen, unsere Corona-Hilfen auch auf diese fucking Dinger, die ganzen Fitnessstudios, die ganzen Bars, die ganzen, was weiß ich, die kriegen halt jetzt irgendwie die Hilfen und dann machen wir jetzt einfach so lange weiter, bis wir das fucking, die fucking Impfung haben, ja, und so lange geht das einfach mal nicht.
Dann kannst du halt nicht in eine Bar gehen.
Genau. Dann geht's halt einfach mal nicht irgendwie in Gottesdienst, ja. Das kann man doch mal ein halbes Jahr aushalten. Das kann mir doch keiner erzählen. Und man kann auch mal ein halbes Jahr kein Fleisch essen, ja. Das ist ja auch kein Problem. Das ist alles verkraftbar. Aber jetzt müssen wir Angst haben, dass eine zweite Welle kommt, weil, fuck.
Ja. Naja, ich finde es krass, dass es halt vorm Herbst kommt, sondern es ist jetzt so quasi, also dass wir offensichtlich in den letzten Monaten irgendwas sehr richtig gemacht haben, dass es nicht die ganze Zeit so geblieben ist, weil das ist ja nun, was wir aus einigen Regionen der Welt, offensichtlich gibt es keine Saisonalität.
Alleine die Fleischfabriken, die zeigen an, dass es eine gewisse Saisonalität gibt.
Die Saisonalität allein kann's nicht retten. Es ist nicht so, dass die Zahlen runtergegangen sind oder massiv runtergegangen sind, weil es wärmer geworden ist, sondern das war vielleicht ein kleiner Teil des ganzen Effekts. Sondern in erster Linie haben wir offensichtlich ein paar Sachen richtig gemacht. Und wir haben jetzt Evidenz, dass Masken was bringen. Und darum muss man halt da, wo es Sinn macht. Ich bin auch so, wenn es draußen einfach keinen großen Sinn macht, Masken zu tragen, dann tragt halt keine Masken draußen. Aber wenn ihr mit der Bahn fahrt, dann lässt man halt die Kontrolleure einfach mal für so lange, wie das ansteht, keine Tickets kontrollieren, sondern Masken kontrollieren. Und dann machen die halt nichts anderes. Und jeder, der keine Maske auf hat, fliegt halt raus. Und muss eine Strafe zahlen. Und
oder wie wäre es mit, wer eine Waske hat, fährt umsonst? Na okay, das ist auch blöd. Na, dann hat man, manche haben ja irgendwie ihr Monatsticket. Aber und vor allem, ich glaube, was halt eine ganz, ganz große Rolle spielte, war, glaube ich, auch gar nicht mal so gesetzliche Vorgaben, sondern dass die Leute vorsichtig waren. Es gab am Anfang eine Vorsicht und man hat halt Kontakte reduziert, einfach in dem Sinne, dass man gesagt hat, muss ich XY jetzt treffen, muss ich auf diese Party gehen oder muss ich eine Party machen, ja, muss ich XY machen, muss ich unbedingt jetzt in eine Kneipe gehen oder wie auch immer, ja. Es hat sich, jeder individuell hat sich gefragt, muss ich Interaktion XY machen und im Zweifelsfall gesagt, nein, muss ich nicht, ja. Und dieses Muster, glaube ich, ist auch nochmal ein ganz, ganz wesentlicher Punkt gewesen, warum das auch relativ schnell, man hat das ja gesehen, dass die Inzidenzen wirklich rapide gesunken sind, als sozusagen das Thema irgendwie da war. Ganz einfach, und noch bevor irgendwelche Lockdown-Maßnahmen stattfinden, weil halt die Leute gemerkt haben, okay, da ist was draußen, ich muss vorsichtig sein. Ja, ich muss vorsichtig sein. Und ich verstehe das nicht, dass die Leute nicht weiterhin vorsichtig sind. Also
Ich verstehe das ja gut, dass die Leute nicht weiterhin nicht vorsichtig sind, weil die Politik im großen Stil sagt, Vorsicht war gestern. Und ich finde es nach wie vor krass, dass keinerlei Druck auf die Firmen ausgeübt wird, irgendwie Heimarbeitsplätze zu schaffen. Da gibt es so, ja, mach doch bitte, wäre nett. Aber das wurde ja schon im massiven Stil wieder zurückgefahren, dass Firmen wieder anfangen, ach ja, wir haben gesehen, ach, das ging ja hervorragend in diesem Homeoffice. Ja, dann schaffen wir es jetzt wieder ab. So ohne Not. Und dass man das vielleicht im Büro irgendwie hinkriegt, dass die Leute mit genug Abstand sitzen, halte ich erstens für Blödsinn, aber zweitens, davon sind sie immer noch nicht auf Arbeit, sie müssen auch irgendwie zur Arbeit hinkommen. Und entweder, also man fährt mit einem Fahrrad, okay, oder man fährt halt mit einem öffentlichen, oder man fährt mit dem Auto. Und wenn man mit einem öffentlichen fährt, dann holt man es sich halt da. Und das ist einfach. Also, ja, ich finde es, das ist der Grund, warum ich dann auch weniger vorsichtig werde, ist halt so dieses, ja, bin ich denn eigentlich der einzige Trottel? Und ich weiß, dass sich sehr, sehr viele Leute so fühlen, wie bin ich denn der einzige Trottel? Was darauf hindeutet, dass sie natürlich nicht der einzige Trottel sind. Aber wenn hier irgendwelche Messen wieder stattfinden und irgendwie die Fitnessstudio wieder aufmachen und Bars selbstverständlich wieder und alle Highlife und Tüten machen und alle gehen Party machen und ich, Idiot, setz mich nicht mal mit meinen Freunden auf die Terrasse, so nach dem Motto.
Das ist passiert, Max.
Das sind halt Sachen, die wir lange Zeit nicht gemacht haben, die wir jetzt machen wieder sehr wenig. Also Diana und ich, wir arbeiten auch noch. Das wird jetzt auch noch so lange, wie es geht, also so lange, wie es nötig ist auf jeden Fall, werde ich von zu Hause arbeiten. Und das geht von meinem Arbeitgeber aus problemlos und von Dianas auch und sowas. Da sind wir privilegiert sozusagen. Oder nicht sozusagen, sondern sind wir privilegiert. Aber ich finde es sehr merkwürdig, dass auf der einen Seite halt so dieser komplette Wahnsinn getrieben wird. Und auf der anderen Seite aber Dinge so total rausfallen. So, ja, man können ja Leute kein Fleisch mehr essen. Wie du so richtig sagst, bloß. Und dass diesen Schlachthöfen auch nicht, dass die auch keine anderen, also da ist ja mehr vorgefallen. Ich meine, du hast ja nicht, da sind ja nicht plötzlich 1000 Leute infiziert. Das kriegst du ja mit, wenn das passiert.
Und dann versuchst du es wahrscheinlich zu verstecken oder so.
Und
dieser Tönnies, sorry, aber ganz ehrlich, ich habe den Eindruck gewonnen, das ist organisierte Kriminalität. Sorry, aber der Typ gehört ins Gefängnis einfach.
Was? Leute, die Menschen ausbeuten und Tiere leiden lassen, um maximalen Profit zu machen, sind auch sonst nicht sonderlich nett? Ja, also ich weiß nicht, ob der ins Gefängnis gehört, aber dass der jetzt kein vertrauenswürdiger Mensch ist, dem man sagen kann, ich glaube, dass der auf seine Mitarbeiter perfekt aufpassen wird und dafür sorgen wird, dass bei ihm kein Fall auftritt und das Testregime perfekt im Griff hat und den halben Laden stilllegt, als auch nur einen Fall unentdeckt durchgehen zu lassen. Das passiert einfach nicht. Das passiert auch bei allen anderen nicht. Und das passiert in Restaurants nicht. Denen ist es recht, wenn du es ignorierst. Und das ist, wir tun so, als ob Leute, die teilweise unter Sachzwängen stehen, also ich meine, das ist ja durchaus auch, wenn alle Restaurants um dich rum offen haben und einfach weitermachen wie bisher, dann
Ja, also bei den Restaurants habe ich jetzt, also die paar Mal, wo ich unterwegs war, habe ich schon sehr vorsichtige Wirte mit kennengelernt. Also die, mit denen ich mich dann auch unterhalten habe, also die halt einfach wahnsinnig Angst davor haben, dass halt ein neuer Lockdown kommt, weil die das halt wirklich richtig, richtig viel Asche kostet. Also die sind da wirklich mit ihrer Existenz on the line, wenn deren Restaurant oder das Stadtteil oder das Land wieder dicht gemacht wird, dann geht das richtig ins Geld, ne?
Das ist ohne Frage, aber da kann man zwei Konsequenzen ziehen aus der ganzen Sache. Die eine Konsequenz ist, okay, dann werde ich mal vorsichtig sein und werde es nicht übertreiben. Oder, okay, dann werde ich mal zusehen, dass ich so lange wie es geht noch möglichst viel Asche mache, damit ich vielleicht über den nächsten Lockdown komme. Und was würdest du machen im Zweifelsfall, wenn deine Existenz davon abhängt?
Ich wäre vorsichtig.
Ich weiß nicht, was ich machen würde. Ich kann nicht jeden verstehen, aber ich kann viele verstehen, die so handeln, wie sie handeln, weil was machst du, wenn du Friseur bist? Und diese ganzen, also es sind so, aber und das ist halt das Ding, wo eine Gesellschaft notwendig ist, weil im Augenblick, wir haben halt am Anfang diesen krassen gesetzlichen Lockdown gehabt und dann haben wir diesen Lockdown wieder weggenommen, was dazu geführt hat, dass die Leute, die vorsichtig sind und die sich einen Kopf um ihre Gesellschaft machen, sich weiterhin zurückgehalten haben und die Leute, denen es egal war, oder die halt ihren eigenen, die stärker ihren, denen ihr eigener Vorteil wichtiger ist als die Gemeinschaft, dass die halt, also quasi, dass man hat den Leuten die Möglichkeit gegeben, auf Kosten der Allgemeinheit sich einen kleinen Vorteil zu erkämpfen. Weil wenn du halt dein Restaurant offen hast und die anderen drumherum haben nicht offen, dann hast du einen definitiven Vorteil. Und, oder eben, wenn dein Restaurant auch innen bewirtet oder eben nicht nach blöd nach Adressen fragt und sich nicht die Mühe macht, da irgendwelche Kontaktdaten zu sammeln und so weiter und so fort. So, dann hast du halt einen gewissen Vorteil. Und im Augenblick sind alle Incentives so zu sagen, Augen zu und durch. Und weil von dir, von deinem einzelnen Restaurant hängt es mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht an, ob es nachher zum nächsten Lockdown kommt. Also kannst du ja auch sagen, ja, an mir hängt es eh nicht. Und das ist halt sowas, wo alle mitmachen müssen, damit es funktioniert. Oder zumindest ein Großteil mitmachen müssen, damit es funktioniert. Und das ist, und das finde ich jetzt auch gerade zum Beispiel bei diesen ganzen Bundesländern, wie die sich da auch gegenseitig in so einem, die anderen machen es doch auch nicht, warum sollen wir es denn machen und so.
Ja, die Öffnungsdiskussionsorgien wie.
Ja, genau.
Aber ganz ehrlich, ja, ich sehe den Punkt und ich glaube, du hast damit recht. Was ich jetzt aber tatsächlich ein bisschen erschreckend finde, sind deine Ausführungen zu den Gesundheitsämtern, weil ganz ehrlich, die sind jetzt wirklich gefragt. Also die Kompetenz und die Schnelligkeit und die Effizienz der Gesundheitsämter ist jetzt, glaube ich, genau das, was uns vor einer zweiten Welle, das jetzt Entscheidende ist, ob wir eine zweite Welle bekommen oder nicht. Und ich hatte eigentlich gedacht, dass wir mittlerweile genug Kapazitäten haben müssten, irgendwie, sag ich mal, personell und entsprechend auch erfahrungsmäßig, infrastrukturmäßig und so weiter und so fort in den Gesundheitsämtern jetzt über die Zeit, das sind ja jetzt schon ein paar Monate dahin und der Ernst der Lage wurde ja hoffentlich auch erkannt, ja, dass wir jetzt in der Lage sind, damit umzugehen. Und als dann sozusagen die Corona-Fälle in Berlin wieder anfing anzusteigen, habe ich mich ehrlich gesagt nicht drum gekümmert, weil ich dachte, okay, die Fälle sind jetzt halt wochenlang zurückgegangen. Wir haben für mehr geplant. Ja, wir haben die Kapazitäten überall ausgebaut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so schnell an die Grenzen kommt. Aber jetzt höre ich halt nicht nur von dir, sondern auch von anderen Quellen, die Berliner Gesundheitsämter sind an ihren Grenzen.
Ich weiß nicht, ob die an ihren Grenzen sind oder ob das einfach der Normalfall ist. Also so wie es mir dargestellt wurde, ist das der Normalfall. Ja, dann liegt das hier halt noch einen Tag rum, bevor
oder wir sind müssen. Oder sind langsam oder was weiß ich, irgendwie, keine Ahnung, Berlin-Scheiß halt. Ja. Ich habe jedenfalls ein bisschen das Vertrauen verloren, dass die Gesundheitsämter ihre Aufgabe sich ernst nehmen.
Na, ich glaube eben, wie du damit angefangen hast, die arbeiten halt wie so eine Behörde ihre Aktenstapel vor sich ab und so läuft das eben. Und das ist ja lustig.
Ich hätte mehr erwartet, sorry.
Ja, gestern habe ich mit jemandem telefoniert, der so bei Behörden-IT arbeitet und so auf dem Land, und der hat so ein paar, so mal so ein paar, also nicht Geschichten, das war jetzt nicht schon Schenkelklopfer, sondern der hat halt so ein bisschen so, naja, was spielt denn da so alles ineinander? Und also der machte so den Eindruck, als ob er durchaus engagiert wäre.
Stefan
und
Kaufmann müssten wir mal einen Podcast machen, das fällt mir dabei ein. Kennst du Stefan Kaufmann?
Nee, aber sehr gerne. Ich kannte schon viele Leute nicht, bevor sie das erste Mal im Podcast waren.
Ja, der ist in Ulm, der macht halt tatsächlich dort auch ganz, ganz viele, sag ich mal, so Daten- und Open Governance-Projekte und so für in der Stadt Ulm. Und der ist da ganz pfiffiger Typ und so, und der weiß halt auch eine ganze Menge zu erzählen über genau solche Behörden-IT und mit welchen Strukturen, auch mit welchen hierarchischen Strukturen, Organisationsstrukturen du da zu tun hast und was das für Zählprozesse sind und so, ja.
Genau, also was der dann so erzählt hat, sind dann so Sachen wie, also zum einen fing damit an, dass die Mitarbeiter halt oftmals sehr, sehr unmotiviert sind. Es ist halt, das Umfeld ist scheiße, die Bezahlung ist meistens scheiße. Behörden ziehen jetzt auch nicht gerade Leute an, die sagen, ja, yeah, ich will so richtig nochmal was ändern und will so richtig so. Also du hast dann so ein Konglomerat an Leuten, die bestenfalls Dienst nach Vorschrift machen. Oftmals, die halt kein Budget haben, die so. Veränderungen werden da sowieso nicht gemocht. Dann hast du teilweise irgendwelche, also so, dass der Behördenleiter hätte das gerne, dass jetzt, wir sollten jetzt mal was mit Digitalisierung machen und so, habe ich gehört, so gute Dinge möglich machen. Aber dann hast du die einzelnen Abteilungsleiter, haben dann darauf keinen Bock und fangen dich dann an zu blockieren und sowas. Also er hat irgendwann einen regelrechten Job aufgegeben, deswegen, weil er hat da in dem Bereich gearbeitet und hat probiert, da was zu bewegen, und er ist einfach kaltgestellt worden, wirklich, also wirklich hängen gelassen worden und damit nichts passiert. Dann hast du wohl den Fall, dass teilweise die so Personalräte, die es halt als ihren Job sehen und vielleicht durchaus ihr Job ist, dafür zu sorgen, dass die Leute ihren Job nicht verlieren, dass nicht irgendwelche Sachen outgesourced werden oder sowas, die bei jeder Effizienzsteigerung sofort am Rad drehen. Also er hat irgendwie erzählt, dass er da irgendwie eine Scan-Dienstleistung haben sie quasi, mussten irgendwie ein großes Archiv digital scannen lassen, haben sie irgendwie einem Dienstleister ausgeschrieben und haben das dem gegeben, und dann ist der Personalrat ihnen aufs Dach gestiegen, dass das ja nicht gehen kann, dass man irgendeine Sache, die man theoretisch auch in-house machen könnte, dass die ausgeschrieben wird. So, ja, aber wir haben niemanden, der das machen. Aber wir könnten jemanden haben. Ja, aber wir haben niemanden, wir werden auch niemanden haben. Ja, dann kann man es halt nicht machen. Also es ist halt und dann so lange Diskussionen und sowas. Und er meint, er hat schon öfters mal gegen irgendwelche Dinge danach getreten oder sowas, weil es halt. Und das sind, und dann natürlich so Sachen wie, was er auch erzählt hat, dass die Behörden, dass die öfters mal auch gar nicht, die dürfen nicht selber entwickeln, selbst wenn sie das Talent dazu haben, dürfen sie einfach nicht, sondern muss alles ausgeschrieben werden. Warum ist das so? Hat er so gesagt, naja, also seine Theorie ist, dass die Leute, dass die Behörden auch nicht wollen, dass ihre IT-Mitarbeiter mitkriegen, dass sie ja was drauf haben, weil dann sind sie ja sofort abgeworben von irgendjemandem, der deutlich mehr zahlt.
Nee, diese Ausschreibungsding ist ja tatsächlich so eine Transparenzgeschichte oder so eine Antikorruptionsgeschichte.
Es gibt, dass du es ausschreiben musst, das ist klar, aber es gibt Behörden, da dürfen die Mitarbeiter programmieren sozusagen, also dürfen die auch mal ein Shell-Skript schreiben oder sowas. Und es gibt halt Behörden, da dürfen die das nicht, sondern muss halt alles ausgeschrieben werden. Und da gibt es keinen logischen, zwingenden, juristischen Grund dafür, sondern es ist. Das sind also so tausende Sachen. Dann hast du da eben diese kleinen, und dann halt natürlich so diese Schoten, wie was weiß ich was, wurde irgendwie die Behördenpost gemacht, und dann müssen die da halt irgendwelche Akten müssen halt alle Akten wegdigitalisiert werden, und dann haben die da so einen eigenen Maildienst eingerichtet quasi, mit dem sie die Akten von einer Behörde zur anderen bringen können. Und dann steht irgendwo in der Dienstanweisung drinne, was quasi Gesetz ist. Ach ja, und diese Behördenmails dürfen nicht größer als 10 Megabyte sein. Wahrscheinlich, weil irgendwo auf dem Land noch irgendwo Ämter existieren, die einfach mit ISDN oder was auch immer dranhängen. Und
wahrscheinlich auch einfach eine Vorschrift aus den 90ern.
Nee, so alt ist die noch gar nicht. Die ist wohl vor relativ kurzer Zeit erst gekommen. Und er meinte, ja, du hast da regelmäßig irgendwie, so auch bei banalen Dingen, jemand hat Müll in den Wald geschmissen, dann werden halt irgendwelche Beweisfotos gemacht und sowas, dann hast du da locker, wenn das eine physische Akte ist, sind das 150 Seiten. Wenn die einmal eingescannt wird, natürlich sind das mehr als 10 Megabyte. Und was machen die Leute?
Sie halt OCR drüber laufen.
Was machen die Leute? Laden es bei Dropbox hoch und schicken dann nur den Dropbox-Link per Behördenmail. Datenschutz, yeah. Und halt so diese ganzen Sachen, die man so aus irgendwelchen und das war, ich habe halt eine ganze Weile lang mit dem telefoniert und hab da auch viel gelacht, aber so, eigentlich ist mir so das Herz immer mehr tiefer gesunken, weil halt so, das ist auch nichts, was du, das ist nicht so, dass da irgendwie, dass es diesen einen Schalter gäbe oder auch 10 Schalter und die musste umlegen und dann ginge das schon irgendwie, sondern es ist halt so, dass da sind sehr, sehr viele Kräfte, die alle gemeinsam dagegen arbeiten. Und also Kosten natürlich und diese ganzen Sachen. Und darum wird das nicht kommen. Also der meinte, naja, vielleicht lernt man jetzt raus und dann hat man bei der nächsten Pandemie, kriegt man es dann vielleicht besser hin. Aber dass das bei dieser Pandemie noch kommt, damit schien er nicht mehr in Erwägung zu ziehen, dass das möglich sein könnte. Und dass da irgendwie. Und vielleicht,
ja, aber wir haben ja jetzt, Gott sei Dank, die Corona-Warn-App und damit wird jetzt alles gut, oder?
Ja, ich habe jetzt iOS 14, die Beta installiert, da geht es jetzt erstmal nicht mehr die Corona-App, offensichtlich ist die API da nicht, noch nicht drin oder irgendwie sowas.
Echt, ja?
Mhm. Okay. App hängt einfach beim Start. Keine Ahnung warum.
Du bist jetzt gar nicht geschützt, ne?
Ich bin jetzt gar nicht geschützt.
Oh Gott.
Ja.
Ich sitze mit dir auf einer Terrasse.
Ja.
Naja.
Wahrscheinlich wäre jetzt dein Telefon hätte schon aufgeleuchtet. Es würde wahrscheinlich schon glühen, wenn du hier.
Was meinst du, wird die Corona-App irgendwas bringen?
Sie könnte was bringen, wenn ich glaube, sie könnte wenig bringen, wenn man sie entsprechend einsetzen würde. Wie? Na, wenn man zum einen dafür sorgen könnte, dass die Leute sich möglichst leicht melden können. Und ihren Positivstatus eintragen können. Idealerweise vielleicht auch beim Testen, wenn du beim Testen gefragt wird, hey, dass du da schon irgendwie dass du da schon irgendeinen Code generieren kannst, mit dem dann das Labor für dich diese Information direkt.
So ist das ja eigentlich geplant, also.
Na, eigentlich ist das so, du kriegst das Ergebnis und dann musst du selber aktiv werden, oder?
Ja, also wenn du die App hast, dann kannst du schon beim Testen sozusagen den Scan machen. Und dann kriegst du das Ergebnis direkt aufs Handy.
Und
kriegst also jedenfalls, das ist so ein bisschen die Idee.
Okay. Wenn das geht, dann wäre das schon mal was. Ich hätte das auf jeden Fall gemacht zu dem Zeitpunkt. Ich bezweifle ein bisschen, dass.
Also wenn es dann irgendwann mal geht, also wenn die
genau, ich
Labore
glaub,
diese
also
Sachen
die Labore scheinen das noch nicht zu können. Das scheint ja auch bisher, dass jetzt irgendwie jetzt die ersten überhaupt Daten da reingegangen sind.
Ja, genau. Also jetzt sind die ersten sozusagen Diagnose-Keys sind jetzt gerade distribuiert worden, gestern oder heute sogar. Heute Morgen, glaube ich.
Ich glaube, das war gestern, ne? Wobei ein Teil davon auch fake sind, also die machen randomisiert ein paar dazu, damit man sozusagen.
Zumindest am Anfang, weil da halt zu wenig da waren und dann haben sie Angst, dass das de-anonymisiert werden kann. Es sind irgendwie 503 Tageskeys hat er runtergeladen bei mir und das sind wohl so, keine Ahnung, 10 Personen oder sowas. Irgendwie.
Woher weißt du, dass das 10 Personen sind?
Das hatte irgendjemand durch eine Datenanalyse rausgedingst.
Okay.
Frag mich nicht, wie er das gemacht hat, aber auf jeden Fall hat er die Keys genommen und hat halt geguckt. Also du kannst natürlich irgendwie erstmal gucken, welche Tage gibt es überhaupt, ne? Also wie viele unterschiedliche Tage gibt es überhaupt?
Das finde ich, das wusste ich bisher nicht, dass man dem Key offensichtlich ansieht, von welchem Datum er ist.
Also du siehst nur, glaube ich, ich weiß nicht, ob man sieht, von welchem Datum er ist, man sieht aber auf jeden Fall, dass bestimmte Keys nicht vom selben Datum sind. Aber ich weiß nicht, ob man...
Man muss sehen, von welchem Datum die Keys sind.
Okay, ja.
Weil... Es ist so, wenn du einfach einen alten Key nimmst von jemandem und den dann quasi immer wieder aussendest und dann kriegt ein Gerät, was halt in der Nähe ist und den Key kriegt, verwirft den dann halt einfach wieder, weil es nach, nee, der ist ja schon älter als 15 Minuten, schmeiß ich weg.
Ah, okay.
Also irgendwie muss da, also das
ein Timestamp dann.
Da muss irgendwie ein Timestamp mit eingebettet sein. Keine Ahnung, wie das aussieht, das wusste ich bisher nicht.
Ja, und dann gibt es, glaube ich, noch eine Gefahren- Einschätzung noch mit pro Key.
Okay.
Also das heißt also, ne, irgendwie man geht ja davon aus, dass du halt eine unterschiedliche Infektions, tätig.
Die wird dann in Metern bemessen. Alles über 1,5 Meter ist schon ungefährlich.
Die Proxy, die Entfernungsmessung wird ja auf dem Telefon gemacht. Einfach an welchem Tag du besonders infektiös warst. Ne? Also das heißt, ein Tagespi kriegt dann halt sozusagen nochmal ein Infektionsrisikowert noch mit dazu.
Okay.
Sowas, ja. Auf jeden Fall kannst du dadurch dann halt irgendwie, kannst du so ein bisschen durchsortieren, kannst gucken, wie viele unterschiedliche Personen sind denn jetzt eigentlich.
Okay. Da kann man tatsächlich schon eine ganze Menge vielleicht sogar drüber rauskriegen.
Genau. Also zumindest.
Ach so, stimmt. Wenn die 500, ist ja nicht so, dass jede Person einen Key hat, sondern jede Person hat ja N-Keys, also das
pro Tag. Und dann kannst du nochmal gucken, irgendwie die App gibt es ja überhaupt erst seit 7 Tagen, das heißt mit anderen Worten
15, ja stimmt, seit 7 Tagen.
Seit irgendwie, keine Ahnung. Das heißt also, es können auch keine 14 Tage lang Keys sein, sondern
okay.
Also du kannst so ein paar Sachen ableiten, jedenfalls.
Okay.
Und dann haben die da irgendwie, glaube ich, so, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, so irgendwas, 15 Leute oder sowas, keine Ahnung.
Okay. Ja.
Und und es gibt auch, ja. Und ich habe es auch gerade gesehen, es gab auch schon den ersten Screenshot von jemandem, der halt sich dort auf der App halt krank gemeldet hat. Und dessen Frau wurde auch gleich informiert auf ihrer App.
Okay.
Sozusagen, ja? Also ist sehr vorhersehbar.
Logisch.
Halt ist, die App ist nicht wahrscheinlich nicht wahnsinnig.
Aber die Screenshots, gemacht, aber ich würde die Screenshots gerne mal sehen, was da halt drin steht an Informationen. Also
muss mal gucken bei Tim in den Replies.
Okay.
Ich habe es auch retweetet, also heute kam das rein.
Heute habe ich noch nicht in Twitter reingeguckt, wirklich. Weil mich würde mal interessieren, steht da also, ja, Sie haben es, viel Spaß, oder steht da auch eine Telefonnummer drin, steht da irgendwie ein Kontaktdatum drin, steht da vielleicht direkt ein Link zu einem Formular, wo man sich melden kann?
Da stand auf jeden Fall erstmal, dass man sich isolieren soll.
Weil das ist nämlich auch, ich glaube nämlich, das kann auch mehr bringen, wenn es, je konkreter die Anweisungen sind, die da drin stehen. Wenn da ein Button ist und sagen, hey, bring dich mal besser in Sicherheit, hier ist ein Button und damit melden wir uns bei deinem Gesundheitsamt und dann melden die sich innerhalb von 20 Minuten bei dir, dann ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass das passiert, als, isolier dich mal besser, hier ist eine Telefonnummer, mal gucken, ob jemand dran geht. Oder wende dich doch an dein lokales Gesundheitsamt.
Mhm.
Und das finde ich so eine. Aber das ist, was der übrigens auch erzählt hat, hier dieser Typ von den, also dass die natürlich keine Webseite haben, wo sie ein Online-Formular haben, sondern dass sie den Leuten, was haben diese Leuten gemacht zur Kontaktermittlung? Wir schicken ihnen eine Word-Vorlage, dann füllen sie die aus und tragen da die Telefonnummer und die Daten von allen ein. So, erstes Problem natürlich, dass...
Hat nicht alle Word.
Ich habe auch kein Word. Ich kenne einfach sehr, sehr viele Leute, oder ich mache es dann, mache ich es mit Text-Edit, vielleicht habe ich sogar Word. Kann sein, dass ich von der Firma sogar Word habe. So.
Ich kann Word mit LibreOffice öffnen. So.
Genau, ich kann das mit Text-Edit aufmachen, das geht halbwegs gut, aber man weiß nie, was verloren geht. Das nächste Problem ist, dann speichern wir das Word-Dokument an, schicken das an die entsprechende Behörde. Die Behörde filtert natürlich alle Attachments mit Word-Dokumenten raus, weil könnten ja Makros sein, Makroviren, aus reinen Sicherheitsgründen. So, also kommen die einfach nicht an.
Das ist geil.
So, und dann kriegen die das irgendwie mit und dann probieren sie es nochmal und dann drucken sie es, dann machen sie ein Foto von und schicken es per WhatsApp. So, und so landet es dann bei der Behörde. Und dann hast du es schon mal analog gemacht. Und das war nämlich auch, was mir der auch gesagt hat, ist halt, dass das Ganze dann wieder zu digitalisieren, irgendjemand muss sich ja dann hinsetzen und die ganzen Daten wieder abtippen. Die Mühe machen sie sich dann halt nur noch bei den Leuten, die positiv sind, weil damit wären sie schon mal die meisten wieder los. Und damit ist diese Option, dass wir schicken mal an alle eine SMS raus, selbst wenn du dir vorher die Mühe gemacht hast, das alles schon mal perfekt irgendwie denen die Telefonnummer mit Vorwahl und plus 49 vorne und so richtig aufzuschreiben, gemacht hast, dass die stehen dann halt in irgendeinem JPEG drin, was niemals OCR wird und damit hast du dann halt Pech gehabt. Und damit fällt das Ganze schon mal raus. Und das sind, ja. So wie du guckst, habe ich mich gestern gefühlt.
Einfach, ich glaube, die erste Maßnahme zur Corona-Bekämpfung wäre wahrscheinlich erst einmal alle Gesundheitsbehörden erst einmal zu zerstören. Erstmal abzubrennen und dann neu aufzubauen.
Damit die Leute schon mal wissen, dass sie da braucht, gar keine Hoffnung, dass sie Warten brauchen.
Und dann wieder from the ground up aufzubauen. So. Und dann hätte man wahrscheinlich nach zwei 3-4 Monaten hätte man dann wahrscheinlich was viel besser funktionierendes als jetzt.
Also jetzt könnte man ein gut funktionierendes System haben.
Ja, ja.
Ach, Gott. Oder wir würden noch diskutieren, ob Tabs oder Space.
Also wir haben es, glaube ich, schon das letzte Mal erzählt, aber ich glaube zum Beispiel, die Corona-App, ich bin sehr, sehr vorsichtig optimistisch. Also was mich optimistisch stimmt, ist, dass es ja da tatsächlich wirklich, wirklich krass angenommen wird. Ne? Also okay. 12 Millionen Downloads sind wir, glaube ich, schon drüber mittlerweile.
Ja, das ist irre.
Das ist irre. Damit, also mit dieser Geschwindigkeit und dieser Ausbreitung hätte ich nicht gerechnet. Das kann man natürlich nicht unbedingt sagen, dass jetzt alle dort auch aktiv sind und so. Und das sind dann noch so ein paar Fragezeichen.
Nichtsdestotrotz deutlich mehr, als ich jemals mitgerechnet habe.
Genau.
Also ich hätte 1 Million für einen Erfolg gehalten.
Ja, echt 1 Million?
Ja.
Na, okay.
Ja, also, waren offensichtlich mehr, insofern.
Du
Unrecht.
Ich meine, du kennst dich auch in dem Business besser aus. So, aber ich hätte schon gedacht, irgendwie so, ich habe so mit 10-20% Usage gerechnet. Ich glaube, wir sind jetzt schon bei 20% ungefähr.
Naja, fast, ja.
Kommt immer drauf an, was du so als Grundgesamtheit nimmst. Ne? Also, ich glaube, so die Gesamtbevölkerung von 82 Millionen, das kannst du ja auch nicht machen, weil die ganzen Kinder sind ja dabei und die musst du ja sowieso.
Ja, das ist ja sowieso ein schöner Spaß, so mit Handyverbot an den Schulen.
Ja,
weil da die Leute die
Corona-App installieren. Gibt's das mittlerweile auch genau. Aber die Corona-App ist ja auch, glaube ich, erst ab 16 oder so. Oder ab 13 irgendwie. Mir gibt's so ein. Also ich glaube, der normale Legal Ding von überhaupt Apps installieren dürfen.
Ja, aber ich kann auch für mein Kind eine App installieren.
Genau, also ich glaube, eben genau. Also dann, du musst dann als Elternteil zustimmen. So. Ja, ist auch egal. Auf jeden Fall, also ich glaube, du musst halt schon sowieso so ein paar Leute überhaupt rausrechnen. Das heißt, du kommst nicht auf 80 Millionen, sondern vielleicht auf 70 Millionen. Von den 70 Millionen haben dann überhaupt noch ein Telefon, ein Smartphone, dass das überhaupt fähig ist von, sagen wir mal, hast du vielleicht 60 Millionen, ja. Und wenn du von den Leuten, die überhaupt die Möglichkeit hätten, das zu nehmen, so, wenn du das als Grundgesamtheit nimmst, dann bist du jetzt schon fast bei 30%. So, ne?
Ja, also ich bin wirklich beeindruckt, weil ich hätte gedacht, dass von den Leuten, die ein Smartphone haben, bestenfalls 2/3 wissen, wie man eine App installiert.
Ja, das ist auch noch so eine Sache, ja.
Also so an solchen Hürden wie viele Leute wissen noch das Passwort für ihre Apple-ID?
Ja, aber im Zweifelsfall machen es dann die Kinder oder sowas, ne? Also das ist jetzt...
Ja, wie hoch ist der innere Antrieb? Also ich weiß, dass zum Beispiel, ich habe es mir selber sofort installiert, Diana war ein bisschen genervt, ich habe gesagt, so, hey, installier dir mal die App, dann war so, ja, mach ich noch irgendwann. So, und dann hatte ich halt auch so, naja... für wie wirkungsvoll halte ich diese App? Und also ich habe irgendwie auf Twitter was gemacht, aber ich habe nicht Freunde angesprochen, irgendwie noch als Abnachrichten, hey, installiert euch mal die Apps oder sowas, wie es vielleicht bei anderen Themen gemacht hätte, weil ich den Wirkungsgrad für so gering halte. Und
also ich habe auf Facebook auf jeden Fall gepostet, hier, mach das mal.
Ja, ja, das
ja. Also ich genau, also ich finde es auf jeden Fall gut und bin positiv überrascht, wie viel das angenommen wird. Und deswegen bin ich jetzt ein bisschen optimistischer als beim letzten Mal. Aber beim letzten Mal war ich eigentlich schon fast so dabei zu sagen, so, das wird überhaupt nichts bringen. Mittlerweile glaube ich, dass es eventuell ein bisschen was bringt. Aber halt, ich bin immer noch nicht wahnsinnig überzeugt. Also vor allem auch deswegen, weil halt einfach diese, ich halte halt einfach, die Heuristik ist einfach im Arsch. Ne? Also du müsstest eigentlich checken, ob jemand drin ist oder nicht drin ist. Das ist erstmal das allerwichtigste Kriterium. Und wenn er drin ist, dann ist eigentlich auch egal, wie weit die Leute entfernt sind, sondern dann musst du gucken, wer ist alles in dem Raum, und dann musst du dir das merken. Und draußen kannst du das Ding eigentlich abschalten. So, das brauchst du, kannst du auch eigentlich lassen, so, das bringt nichts. Und also so eine Heuristik wäre halt 1000-mal sinnvoller und würde viel, viel bessere Ergebnisse liefern. Und dann zweitens ist halt, wie gesagt, die Second Attack Rate. Das heißt also, wie viele Infizierte jetzt wiederum neue Infizierte machen. Wir wissen einfach, dass die halt einfach wahnsinnig niedrig ist, wenn es nicht diese Superspreading-Events gäbe. Das heißt also dieses, ich habe hier eine Viertelstunde neben jemandem gesessen, das ist einfach nicht aussagekräftig, wahrscheinlich ist nichts passiert.
Und also was ich warum ich diese App für, also ich halte es für so einen Schnellschuss, der die halt gerne gemacht wird. Das wird irgendwie, weil, also wie gesagt, nach dieser Erfahrung jetzt, ich glaube, wenn du die Reaktionszeit der Gesundheitsämter von einem Tag auf einen halben Tag, bis die dich informieren, senken könntest.
Das hätte mehr einen größeren Effekt.
Das hätte einen dramatisch größeren Effekt, ja, als die App ihn jemals haben könnte. Das heißt, irgendwie den Tools zur Verfügung zu stellen und schnell auf die Beine zu stellen. Und es ist nicht irgendeine fancy App, sondern es ist irgendeine Website, es ist irgendein Formular, das ist irgendwie, das muss irgendwas sein, das ist eben ein SMS-Dienst oder irgendwie banale, schlechte, langweilige Technologie, die es seit Dutzenden von Jahren gibt, wo es eigentlich eine Schande ist, dass die nicht jedes Gesundheitsamt hat, aber das halt in die Taten umzusetzen. Und ich glaube, damit hättest du für ein vergleichbares Geld oder vielleicht für ein bisschen, keine Ahnung, was sowas kosten würde, so eine einfache Lösung dafür. Kann man ja auch dann machen, den Gesundheitsämtern irgendwie, jeder hat da seinen eigenen Silo und die haben ihren eigenen Key und damit können wirklich nur sie an die Daten ran, aber trotzdem nutzen alle dieselbe Plattform und sie können, wenn sie wollen, schnell sich untereinander austauschen und sowas. Hätte man ja alles in die Wege leiten können und da erstmal was auf die Beine stellen können. Und das hätte, glaube ich, einen deutlich größeren Effekt gehabt, als diese App ihn jemals gehabt hätte. Es wäre nicht so splashy gewesen und nicht so, hey, guck mal, App und wir können doch was, sondern das wäre halt so durch die, so der traurige Gang durch die Institutionen und durch die Langweiligkeit des Seins halt, aber ich glaube, es hätte mehr gebracht. Und wahrscheinlich sogar relativ, ich glaube auch da wiederum gibt es irgendwo diese 20%, die 80% des Erfolgs liefern. Und da hätte man viel, viel ganz, ganz anders rangehen können. Hm. Und halt auch diese Listen für Restaurants hier, dass man die halt nicht analog macht, sondern dass man digital macht. Dabei kann man die Restaurants ja auch unterstützen. Also zum Beispiel ein Restaurant, bei dem wir waren, die verteilen keine Karten mehr, sondern haben nur noch einen QR-Code auf dem Tisch. Und den musst dann halt scannen. Hättest du ja einen QR-Code daneben packen können, direkt deine Kontaktdaten eintragen kannst. Und dann könnte die Webseite ja vielleicht sogar, wenn ich es will, einen Cookie setzen. Und dann brauche ich halt nicht jedes Mal irgendwie meine Telefonnummer neu einzugeben, sondern dann, oh Gott, dann weiß halt die Bundesregierung im schlimmsten Fall fürs nächste halbe Jahr, in welchen Restaurants ich essen war. Und dass die Leute da, also ich glaube, da hätte man viel, viel mehr reißen können.
Ja.
Und dann halt jetzt auch mit dem Wissen, dass halt eben mit diesem leicht sinkenden Gefühl an der App, wenn es zu kompliziert ist, wenn die Leute ihre Daten nicht eingeben, wenn die Leute nicht eingeben können, dass sie positiv sind, dann ist es wirkungslos. Wenn sie diese TAN-Codes nicht bekommen, dann ist es wirkungslos. Wenn sie, wenn dein Arzt dich nur telefonisch informiert, dass du es hast und du aber ansonsten keinen Nachweis hast, ist es wirkungslos. Wenn es wenn es per Post kommt, das Ergebnis und dann also bei uns beim Gesundheitsamt hat er auch gesagt übrigens, ja, rechnen mal so mal zum Ende der nächsten Woche hin dann mit der Bescheid, mit unserem schriftlichen Bescheid nochmal, mach mir mal nicht ganz so viel Eis, bitte. Mit dem schriftlichen Bescheid, dass ich jetzt unter Quarantäne stehe. Und dann habe ich so gesagt, naja, aber das ist ja nach Ende, ja, das ist nach Ende der Quarantäne. Also die Information, die schriftliche Information, dass du unter Quarantäne stehst, kriegst du nach Ende der Quarantäne. Und wenn das Testergebnis genauso lange braucht und ich dann quasi irgendwann mal in 4 Wochen oder in 2 Wochen in der App eintragen kann, dass ich vorletzte Woche positiv getestet worden bin, dann hilft mir auch die beste App des Planeten nicht weiter. Ja. Okay. Leg's nochmal nach.
Na klar.
Ah. So ein bisschen. Ja, naja.
Ja, da hätte man auf jeden Fall einiges besser machen können oder beziehungsweise effektivere Möglichkeiten.
Ding.
Aber der Punkt ist natürlich auch, wenn jetzt die Inzidenz wieder steigt, wird auch die App wieder effektiver.
Aber auch wiederum nur, wenn man in der Lage ist, seine positiv Getestetheit schnell genug einzutragen.
Das stimmt, ja.
Und wollen wir zwischendurch mal ein bisschen über, wir können ja so ein umgekehrtes Shit-Sandwich machen. Wir machen am Anfang Corona, so als eine, weißt du, was so ein Shit-Sandwich ist?
Ja, ja. Nee, nicht ein Shit-Sandwich, ein Truth-Sandwich kenne ich.
Ja.
Das von was der Jay Rosen immer den Journalisten sagt, was sie machen sollen. Also das heißt, wenn Trump wieder eine Lüge erzählt, dann zu sagen, in der Überschrift nicht irgendwie die Lüge wiederzugeben, sondern zu sagen, Trump hat etwas Unrichtiges gesagt, dann die Lüge wiedergeben und dann allerdings ist es falsch.
Ja.
Sozusagen. Okay. Also das heißt vorher und nachher sozusagen das halt sofort framen, dass das halt einfach Bullshit ist, damit man nicht dazu beiträgt, sozusagen den Bullshit weiter zu.
Also ein Shit-Sandwich, das ich kenne, ist aus dem Management, aus dem People-Management.
Mhm.
Hat mir mal mein Manager erzählt, ich weiß nicht, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist, wenn du halt irgendwie schlechte Nachrichten an einen Mitarbeiter zu übergeben hast, dann sagst du zuerst was Positives.
Mhm.
Und das ist ja, macht ja alles großen Fortschritt und so. Und dann kommt die Shit, also die halt der Haupt...
Du bist gefeuert.
Aber wenn du so weitermachst, dann bist du echt gefeuert.
Genau.
Und dann, aber zum Ende hin, du willst ja die Person auch nicht so.
Aber ich finde dich persönlich total nett.
Aber weißt du, aber jetzt geben wir uns alle nochmal richtig Mühe und eigentlich ist eigentlich alles, ist eigentlich so. Und dann ist halt am Anfang ein bisschen Brot, dann die Scheiße und dann nochmal ein bisschen Brot. Okay. Und darum habe ich jetzt so ein umgekehrtes Shit, also wir fangen mit Shit an, Corona, dann machen wir jetzt nochmal, können wir kurz hier WWDC und sowas als Thema dazwischen nehmen und dann die nächste Shit-Schicht, dann könnte dann wieder Trump sein.
Stimmt, WWDC. Ich fand das ja tatsächlich mal endlich, also jetzt seit langer Zeit mal wieder eine WWDC, wo ich dahinterher gedacht habe, wow.
Okay.
Also die letzten, also ist schon lange, lange her, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, weil ich das letzte Mal wow einen Moment hatte. Aber da hatte ich jetzt einen. Gut, ich glaube, das ging jetzt vielen so auch wegen der Armtransition. Aber die war ja vorher schon, war die ja schon announced, deswegen.
Nee, announced war die nicht.
Also
die war geleakt.
Die war geleakt.
Announced war,
genau,
geleakt.
Oder nicht announced, aber geleakt.
Also dass da was kommt, dass, ich meine, wie oft haben wir ja schon über ARM-MacBooks diskutiert und so, vor Jahren schon.
Haben wir das gemacht, ja?
Mhm.
Also du hast auf jeden Fall schon darüber erzählt, ja, das stimmt schon. Also gut, und das ist natürlich auch ein krasses Ding, so, will ich gar nicht sagen, aber mich haben ja tatsächlich diese App-Clips total verspult.
Hm.
Also für mich, also die haben mich wirklich aus der Bahn gegriffen. So. Ich habe wirklich gedacht so, wow, Alter, das ist richtig, richtig groß, ja. Ich glaube, das ist wirklich richtig, richtig groß.
Nein.
Ja. Ich versuche mal, das zu erklären. Also was App, also ich, im Endeffekt habe ich schon ansatzweise so einen Aha-Effekt gehabt, als sie das Apple Sign-In gemacht haben, ne?
Mhm.
Weil, ich sag mal so, Identitätsverwaltung und Management, ja, das ist halt einer der wichtigsten Core-Dinger überhaupt in diesem ganzen Social-Web-Plattform-Ding und so weiter und so fort. Wer die Identität kontrolliert, ja, der kontrolliert am Ende sozusagen den Graph, also sozusagen die Verbindungen, ja.
Und das ist auch ein krasser Login-Effekt natürlich.
Genau, es ist ein
krasser
Login.
Wenn du dich nur noch auf deinen Apple-Geräten irgendwo bei irgendeinem Dienst anmelden kannst.
Und diesen Graph, den hat halt einfach Facebook sich sehr, sehr geschickt unter den Nagel gerissen, indem sie halt mit dem Facebook Connect halt diesen Service angeboten haben und die hatten halt dieses Identitätsmanage und Facebook war plötzlich irgendwie deine Identität im Internet, ja. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Das hat halt einfach wahnsinnig, es war sehr convenient für die Leute. Es hatte gewisser Hinsicht auch ein paar Security-Vorteile. Du musstest hier nicht mal irgendwie dann so ein Passwortmanagement, dann extra Passwortmanagement machen und so.
War nicht noch ein Dienst, wo du dasselbe Passwort verwendest? Heißt das ja in der Realität für die meisten Leute?
Genau, genau. Und für die Services selber war das natürlich auch von Vorteil, weil die konnten natürlich auch gleichzeitig noch auf, sag ich mal, zusätzliche Informationen zugreifen, hatten eine gewisse Hinsicht von auch gesicherte Identität, weil so ein Facebook-Account machst du dir ja auch nicht immer, kannst du dir ja auch nicht super schnell machen. Also das heißt, also es war so eine Win-Win-Win-Situation, deswegen hat Facebook das eigentlich ganz gut geowned. Mhm. Aber im Endeffekt hat Apple natürlich recht, wenn sie sagen, du willst deine Identität nicht von irgendeinem Cloud-Service anbieten lassen, sondern du willst eigentlich deine Identität auf deinem Gerät haben. Ja.
Klar.
Und das macht natürlich total Sinn, auch wenn du da natürlich irgendwie Cloud-Konnektivität drin haben möchtest, die macht natürlich auch wiederum in bestimmten Kontexten, aber so wirklich geowned haben möchtest du es auf deinem Gerät.
So. Wobei es ja auch da nur wieder relativ ist, was ist denn, was own ich denn jetzt eigentlich wirklich? Weil ich, ja, ich kann es auf dem Gerät, own ich es halt, aber wenn ich zu Android wechseln will, habe ich halt.
Dann hast du ein Problem,
ja. Habe ich ein Problem.
Ja, dann hast du ein Problem, ja.
Also das.
Genau, also das lockt dich natürlich dann nochmal ganz, ganz stark ins Apple-Ökosystem
genau.
ein. Das ist auf jeden Fall ganz klar. Dann natürlich Apple Pay, wobei ich sagen muss, ich erst seit kurzer Zeit überhaupt wirklich Apple Pay zu schätzen weiß, weil meine Kreditkarte erst seit kurzem überhaupt mit Apple Pay funktioniert. Ja. Und aber mittlerweile gehe ich halt wirklich überall einkaufen und benutze nur noch mein Telefon, um zu bezahlen. So.
Also ich habe mir jetzt gerade wegen Corona, während Corona habe ich mir auch also jetzt, wo es ein bisschen mehr sommerlich geworden ist, habe ich mir angewohnt, gehe ich, wenn ich nicht weiß, dass ich irgendwo Bargeld brauche, nehme ich kein Portemonnaie mit.
Weil hier, so weit bin ich noch nicht, ich habe mein Portemonnaie immer dabei, egal.
Ja, ja.
Ja, auch weil in Berlin kommst du halt ganz schnell in Situationen, wo du halt nicht mit
aber selbst mein Eisladen, der kann man mittlerweile mit
Apple Pay bezahlen. Du wohnst in Prenzlauer Berg, das ist auch nicht Berlin, weißt du?
Okay.
Muss man mal so sagen. So. also Apple Pay, was das für ein Convenience-Faktor ist, das weiß ich jetzt erst seit kurzem zu schätzen, so richtig. Und jetzt kommt dann halt mit diesem App-Clips etwas, was beides vereint. Und zwar in etwas, das halt eben, also ganz kurz vielleicht für Hörer, die es nicht mitgekriegt haben, also Apple hat eben diese App-Clips vorgeschrieben. Das sind so eine Art von Mikro-Apps, die sozusagen so klein, man kann sagen, so eine Teil von einem App, von einer App sind, von einer größeren App, wo man sich die größere App dann nicht installieren braucht, sondern nur sozusagen diesen Teil dieser App sich installiert.
Der installiert sich ja von alleine.
Und genau, sich von alleine installiert. Das ist dann so ein 10 Megabyte groß, das ist so die Grenze.
Bis
zu 10 Megabyte groß darf es sein. Und das ist dann halt nur für eine ganz bestimmte Funktion sozusagen zugelassen oder drauf optimiert. Also der klassische Beispiel, was sie dann auch in diesem Video hatten, war natürlich irgendwie, du gehst halt rum und du siehst einen Scooter, hier so einen Elektroscooter, du willst den leihen. Wir kennen alle die Situation, dann lädst du ja erstmal die App aus dem App Store, dann gibst du deine ganzen Daten ein, dann gibst du deine Kreditkartennummer ein und dann wirst du freigeschaltet, nochmal irgendwie einen Link auf die E-Mail klicken und dann kannst du dir das Ding ausleihen, so, ja. Und für solche Situationen ist das natürlich total ideal, ja. Du hast halt dann irgendwie den QR-Code auf dem Ding, das scannst du einmal ab. Das QR-Code bringt dich sozusagen auf eine Webseite, wo dann halt dieser App-Clip dann hier zum Download
oder was? Die geht einfach auf. Du scannst den QR-Code und schwupp geht
der. Du musst den schon irgendwie bestätigen.
Nein. Das ist sofort da.
Du musst den nicht bestätigen?
Soweit ich weiß, musst du den nicht mal bestätigen.
Dann hast du also mit anderen Worten, wenn ich aus Versehen einen QR-Code sende, habe ich mir diesen App-Clip runter schon installiert. Genau.
Aber das ist halt kein Problem. Es ist halt dann geht halt irgendein App-Clip auf, der hat halt keinen Zugriff auf irgendwas, der ist halt wie eine Webseite.
Ja, du musst das schon bestätigen irgendwie, dass du dann jetzt irgendwie dein Apple Sign-In und dein Apple Pay.
Nee, du bist ja noch nicht eingesigned dann, aber du
also. Aber es ist schon mal runtergeladen, okay.
Du ist schon mal runter und die App geht schon mal auf.
Ja, ja, okay.
Und dann kannst du halt dein Sign-In darüber machen oder kannst auch immer, also.
Genau, also du kriegst dann halt irgendwie dieses Interface von diesem App-Clip und dann kannst du halt irgendwie sagen, hier Sign-In und Apple Pay. Und zack, kannst du das Ding benutzen. Also das sollte dann halt wirklich innerhalb von Sekunden, ne, also von wahrscheinlich 10 Sekunden solltest du dann in der Lage versetzt sein, dieses Ding zu haben. Und dann hast du halt nicht nur, und das ist natürlich genial, also es ist genial für auch vor allem die Dienstleister, die dann den App-Clip benutzen, weil die haben dann nicht nur halt mal eben diese eine Transaktion, sondern die haben dann halt gleichzeitig dein Login, die haben deine Zahlungsinformationen, auf die du dann jederzeit wiederum zurückgreifen kannst, um dann halt wiederum weitere Transaktionen mit diesem Dienstleister zu machen. Das heißt also, sie haben halt eine Connection zu dir. Das ist nicht nur sozusagen die einmalige Geschichte wie beim Bargeld, sondern die haben eine Connection zu dir. Und das macht natürlich total Sinn. Und das ist wahrscheinlich, also so, ich. Das ist natürlich nicht so richtig bestätigt, aber wahrscheinlich wird das sehr, sehr einfach herzustellen sein, so ein App-Clip.
Ich habe mir gestern angeguckt, wie es hergestellt wird.
Und?
Das ist eine App. Das ist eigentlich eine App.
Ja, aber der Punkt ist ja, dass du von einer App, die du schon programmiert hast, daraus App-Clips extrahieren kannst.
Nee, die kannst du nicht extrahieren. Du musst halt, du baust quasi noch eine, du technisch funktionierst das, du fügst quasi zu deinem Projekt einen zweiten Target, nennt sich das, hinzu, also eine zweite App quasi, die heißt halt App-Clip und hat damit ein bisschen anderes Icon und bestimmte Einschränkungen. Und dann musst du halt an, und dann ist das, also dann kannst du, ist es dir überlassen, ob du die App von neu anfängst, neu zu programmieren. Oder ob du es schaffst, irgendwie deine, also was natürlich idealerweise hast du deine App super modular geschrieben und das ist ja zum Beispiel eine Extension. Wenn du zum Beispiel in Twitter-Client, wenn du den gehst, dann kannst du entweder das Compose-Sheet, also das Modus, wo du die Nachricht eintippst, das kannst du entweder eine App aufmachen oder du kannst halt auf eine Webseite gehen und dann hast einen Shared-Button und dann kannst du diese Sache sharen und dann geht halt auch genau dieses gleiche Compose-Sheet auf. Und das ist eigentlich das Gleiche. Das heißt eine Extension in dem Fall. Und das kann natürlich Code sharen. Also du kannst das idealerweise, machst du das von vornherein so, dass dasselbe Compose-Sheet einmal in deiner App drin ist und dann ist es nochmal zusätzlich in dieser Extension drin. Aber wenn du, also bei Instagram zum Beispiel hatten wir mal den ganzen Spaß, da ist halt, hängt so viel dran, dass du quasi die gesamte App nochmal reinkopieren müsstest in diese Extension. Darum ging das nicht, weil die halt nicht so modular programmiert war. Und so ähnlich ist das mit diesen App-Clips auch. Das ist im Wesentlichen eigentlich eine separate App. Und du kannst, wenn du die gut programmiert hast und wenn du da ein bisschen dran denkst, dann kannst du das durchaus schaffen, dass du große Teile davon identisch sind und sich überschneiden. Aber du kannst genauso gut komplett von Null anfangen. Das ist, ist von deinen Notwendigkeiten abhängig.
Also die hatten ja das Beispiel genommen von Yelp, wo sie gesagt haben, okay, Yelp ist halt so eine App,
genau,
die halt natürlich ganz, ganz viele Dienstleister umfasst, also die ganzen Restaurants und was weiß ich, Sehenswürdigkeiten, was weiß ich, man da alles machen kann. Und die Idee war aber, dass tatsächlich dann sozusagen Yelp für jede einzelne seiner Locations dann halt so ein App-Clip.
Nee, die machen nicht für jeden einen anderen App-Clip. Sondern was die halt machen ist, du kriegst, wenn du den App-Clip aufmachst, wird halt diese App gestartet quasi. Also das ist, was das ist in dem Fall wäre das ist eine Yelp-App, die nur aus der Profilseite für die jeweilige Einrichtung, für das jeweilige Lokal besteht. Du hast keine Suchfunktion, du hast halt im Zweifelsfall kein Login und so, sondern es besteht nur aus dieser einen Profilseite. Und das ist auch nicht so, dass du für jedes Lokal einen anderen App-Clip machst, sondern du machst halt eine App. Und die kriegt dann halt eben, die wird gelauncht.
Ein Parameter.
Und die kriegt einen Parameter mit und dann kannst du die Informationen nachladen.
Genau, aber du kannst dann halt auch gleichzeitig in diesem Restaurant dann damit zahlen und solche Geschichten machen.
Na, wenn das Restaurant das, also du kannst da halt relativ fast alle Sachen, die du mit einer normalen App machen kannst. Also außer halt irgendwelche Privacy-Sachen. Also du kannst nicht auf Gesundheitsdaten zugreifen. Du
kannst nicht den Corona-Status abfragen.
Du kannst nicht den Corona-Status abfragen. Du kannst halt, kannst bestimmte Sachen nicht machen, sehr, sehr wenig, aber im Großen und Ganzen ist das eine stinknormale App. Sie darf halt nicht größer sein als X. Sie hat bestimmte Begrenzungen.
Okay, was ich sagen will ist, ich glaube, wenn sie das erfolgreich machen wollen,
ja,
dann müssen sie halt eine Möglichkeit gebieten, wie man sich so eine App-Clip-Ding irgendwie schnell zusammenklicken kann.
Das wird nicht passieren. Weil, also so wie es im Augenblick gemacht ist, ist, du brauchst eine App. Ohne App kein App-Clip.
Mhm. Dann wird es halt Dienstleister geben, die dann halt irgendwie für dich die App-Clip bla bla bla.
Ja, das klar. Ich meine, die gibt es jetzt auch schon. Es gibt auch jetzt Dienstleister, die für dich eine App bauen. Und,
genau, aber so ein App-Clip wird dann halt irgendwie so sein, du schmeißt irgendwie 5 € und klickst dir das auf einer Website zusammen.
Ja, aber der ganze Scheiß muss trotzdem nochmal durch ein App Store Review. Du musst dir einen Apple Developer Account anlegen, irgendjemand braucht den. Du musst die ganzen Daten bei Apple hinterlegen, du musst das hochladen, du musst das durch einen Review-Prozess durchscheuchen. Und ganz ehrlich gesagt, das ist die Phase, wo es schon mal nicht mehr für 5 € machbar ist, weil das so viel manueller Aufwand ist, dass das wirklich nur...
Gehen denn tatsächlich die App-Clips auch alle durch den Review-Prozess? Die
sind Teil deiner App und müssen genauso durch den Review-Prozess.
Okay, okay, das ist natürlich eine große Hürde.
Genau, das finde ich auch. Das zweite ist, App-Clip und App sind mutual exclusive. Du kannst nicht gleichzeitig auf deinem Telefon App-Clip und die dazugehörige App haben.
Ah, okay.
Sondern in dem Moment, also das, der App-Clip funktioniert halt so, der wird halt gezeigt, du kannst damit interagieren, wie du machst, und am Ende oder irgendwann kann der App-Hersteller dann oder der App-Clip-Macher dann halt sagen, hey, wir haben hier übrigens auch die App, willst du nicht gleich die ganze App installieren?
Mhm.
Und wenn du da Ja sagst, dann wird dein App-Clip weggeschmissen und die App wird installiert.
Mhm.
Und dann gibt es noch einen technischen Trick, mit dem du dann quasi die Daten übernehmen kannst. Sodass, wenn sich jemand ein Login eingelegt hat in dem App-Clip, dass du den nicht nochmal rüberziehen musst, dann, also dass der sich nochmal neu einloggen muss oder einen neuen Account anlegen muss in der App, sondern dass das alles mit rübergezogen werden kann.
Mhm.
Aber das ist quasi eigentlich. Im Wesentlichen kann man sich als Mini-App, die sich sehr leicht installieren lässt, vorstellen.
Ja, gut.
Also man muss, das finde ich den eigentlichen Vorteil, man muss nicht über den App Store, um sie zu installieren. Eben diesen Schritt, den du beschrieben hast.
Genau, also das ist halt für die Nutzer ist es halt super convenient. Was ich nur dachte halt wäre für die, dass sie halt damit ganz neue Märkte halt erreichen könnten, theoretisch,
ja.
Wenn es sozusagen... Also meine Idee war halt, dass halt sogar der Flohmarktverkäufer irgendwie sich einen App-Clip QR-Code da irgendwie an seinen Stand klebt, so, ja.
Kann er ja auch.
Theoretisch, ne? Also wenn er halt wenn die Investitionskosten für so eine App-Clip halt entsprechend gering wären.
Naja, du kannst ja, also was du halt machen kannst, ist ja zum Beispiel bei Square, ist halt in den USA sehr beliebt, ist so ein Zahlungsdienstleister, mit dem du halt deine Zahlungsdienstleistung machen kannst. Die bieten für dich schon so ein ganzes, ich meine, die bieten Kassensysteme, die bieten dir sowas an und die könnten halt als Teil des Ganzen, könnten die dir auch anbieten. Und übrigens hier packt dir diesen, dann schicken die dir halt diesen Code mit, das ist halt so ein besserer QR-Code, den Apple sich da ausgedacht hat. Und hier und pack den auf deinem Stand und dann können die Leute direkt bei dir, oder PayPal könnte das machen. Mhm. Und dann können die Leute direkt bei dir bezahlen.
Ja.
So wie halt so ein WeChat-Zahlcode.
Ja.
Und
genau, das ist dann halt eben genau das, was dann eben WeChat in China halt schon macht, ne? Also da wurde halt alle Leute mit WeChat, mit ihrer Chat-App halt auch irgendwie alle möglichen Dienstleistungen, sogar halt den Streetfood-Verkäufer an der Straße bezahlen, so, ja.
Ja, was ich merke,
und ich glaube, das ist eigentlich dort, wo es hingeht. Und
yeah.
Ich glaube, genau das, was ich meine, ist halt, dass dieses App-Clip, das zumindest das Potenzial dazu hat, genau das zu werden.
Das ist was ich irre finde, weil ich habe nämlich irgendwann ist mal auf so einer Apple-Veranstaltung angekündigt worden, da haben sie als Beispiel haben sie so einen Bird-Scooter, dass der halt, du brauchst keine App mehr, sondern der hat so einen NFC-Chip dran und du hältst dein iPhone, hältst du dran an diesen NFC-Chip und dann geht ein Dialog auf und sagt, möchtest du gern mit diesem Roller fahren? Und dann sagst du ja und dann wird halt per Apple Pay das alles bezahlt und du brauchst gar keine App, du brauchst nirgendwo mehr irgendwas und dann kannst du direkt mit deinem Roller losfahren. Und das war auf einer Apple, das war entweder iPhone 11 oder iPhone XS, ich weiß nicht mehr welches, aber irgendwie, ich glaube es war auf irgendeiner iPhone-Veranstaltung, kann auch irgendeine andere, aber so eine richtig große Apple-Veranstaltung, ist das mal angekündigt worden. Ich habe davon nie wieder was gehört.
Weißt du, woran das liegt, glaube ich? Weil es halt Apple Sign-In noch nicht gab.
Das brauchst du ja gar nicht. Es gab eine Zeit
lang. Ich glaube, das brauchst du für solche Dienstleistungen.
Nicht zwangsläufig. Also es gab eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob es immer noch ist, aber wenn du brauchtest, um ein Uber zu buchen, brauchtest du nichts. Du hast dir die App installiert und dann hast du sie aufgemacht. Nee, du hast ja per Apple Pay bezahlt.
So.
Und dann hast du das Auto gerufen, hast halt per Apple Pay bezahlt und bist gefahren und bist wieder ausgestiegen und das war's. Und die haben nichts von dir verlangt, keinerlei privaten Daten. Weil ihnen halt das Geschäft mit dir im Zweifelsfall wichtiger war, zumindest für eine Firma wie Uber, die damals noch beliebig Menge Geld rauszuschmeißen hatte, das Geschäft mit ihnen war ihnen wichtiger als deine Daten, die da hinten dran hängen. Und was ich übrigens nach wie vor, da war irgendeine App, mit der kann man beim Tanken bezahlen. Und habe ich irgendwie über so eine Facebook-Anzeige habe ich das gesehen und dann habe ich gedacht, na okay, probiere ich mal aus, beim Tanken bezahlen, ohne aus dem Auto raus zu müssen, ist ja gerade in Zeiten von Corona jetzt keine schlechte Sache, dass man nicht nochmal, also in den USA war das ja Standard, also konnte man ja direkt einfach seine Karte an der Zapfsäule durchswipen, in Deutschland muss man ja immer nochmal ins Gebäude rein und einfach direkt nach dem Tanken dann direkt an der Zapfsäule bezahlen zu können, ohne nochmal rein zu müssen, das klingt ja durchaus ganz spannend, habe mir da irgendwie diese App runtergeladen, habe mir die angeguckt, fragte mich, okay, jetzt musst du die leg dir meinen Account an. Und dann habe ich mir noch die Mühe gemacht, den in die Kommentare zu schreiben, hey, ihr habt mich übrigens als Kunde verloren, als ihr mich aufgefordert habt, einen Account anzulegen. Und dann kommt da so, ja, aber das ist notwendig, weil wir müssen ja deine Daten irgendwie sicher hinterlegen. Nein, ich habe ein Gerät, auf dem sie sicher hinterlegt sind. Wenn ich einen Count anhabe, anlegen muss, dann sind sie unsicherer hinterlegt im Zweifelsfall. Und das ist einfach, wenn du mich fragst, ist das einfach, das machen irgendwelche Produktmanager, ich weiß nicht warum, aber das ist einfach dumm. Weil mich haben sie, also wollen sie meinen Umsatz oder wollen sie meinen Umsatz nicht? Wenn sie meinen Umsatz wollen, dann, also dann sollen sie erstmal meinen Umsatz nehmen. Und wenn sie dann noch irgendwie sagen, hey, guck mal, es wäre übrigens noch geil, leg dir doch noch einen Count zu, wenn ich dann irgendwie 5-mal damit bezahlt habe, dann bin ich ja vielleicht eher bereit. Aber so dieses, ich schmeiß euch mal meine E-Mail-Adresse hinterher und ihr schickt mir irgendeinen Newsletter zu, den ich nie wieder abbestellt bekomme und ärgere mich den Rest meines Lebens und habe es nicht einmal benutzt, darauf habe ich halt keinen Bock mehr. Und das habe ich, das erlebe ich ständig. Und ich wette, es wird App-Clips geben, die im Wesentlichen aus einer Registrierungsseite bestehen, wo man dann irgendwie erstmal 100 Seiten irgendwelche persönlichen Daten eingeben muss, bevor man dann eventuell irgendwann mal bezahlen muss, wenn man seine Kreditkartennummer hinterlegt hat oder irgendwas anderes. Und aber um Himmels Willen nicht per Apple Pay, weil woher kommt dieser Rand gerade jetzt? Ich weiß jetzt am Ende des Rands.
Aber dann macht ja Apple's keinen Sinn mehr, wenn du dann nicht noch irgendwie auf die Bezahlmethoden und so von Apple gehen willst.
Ja, aber ja. Ich wette, solche
wird es geben. Aber genau, das ist nochmal nochmal die andere Seite der Medaille der ganzen Geschichte, ne? Dass halt Apple durch Apple Sign-In, genauso wie es eben Facebook schon gemacht hat mit Facebook Connect, ja im Endeffekt auch die Dienstleister, die das halt benutzen, in gewisser Hinsicht auch ja beraubt hat, ne, von ihren um ihre Verbindungen.
Ja.
Denn der Punkt ist natürlich, wenn du halt überall mit einem einfachen Klick von Apple Sign-In überall deinen Account anlegen kannst oder nicht anlegen kannst, ja, dann verringert das massiv den Login in die Dienstleistung, die du benutzt. Das heißt also, nimm mal zum Beispiel Uber und Lyft, ja, du hast irgendwie,
ach so, ja.
Du guckst halt irgendwie, ist ein Uber, du willst irgendwie irgendwo hin, du hast weder noch schon einen Account, dann ist es eigentlich egal. So, ja, dann irgendwie ist ein Uber da, nee, ist kein Uber, dann nehme ich einen Lyft. So. Mhm. Und dann schmeißt du halt, dann gibst du dem Sign-In, dann gibst du dem Sign-In. Ist egal. Ist einfach egal, weil das Ding ist auf deinem Telefon und der Unterschied ist halt einmal ein Button klicken. Im Gegensatz zu, du hast irgendwie deinen Account ausgebaut, noch ein Foto hochgeladen, irgendwie deine Freunde attached und
was man halt so alles machen muss, bevor man ein Taxi buchen kann.
So. Wie hieß der dritte Hund von deiner Oma? Was war halt immer.
Klar.
Was man halt immer so aus buchstabieren muss. Ja, jedenfalls, Apple Sign-In war schon auf jeden Fall, sag ich mal, ein krasser Schritt in diese Richtung.
Na, eigentlich ist es ja auch
Apple
nicht.
Clips, und ich glaube, App-Clips wird auf jeden Fall, also da bleibe ich dabei, wird auf jeden Fall ein massiver Ausbau in diese Richtung sein.
Ja.
Und es wird, wie krass, kommt es drauf an, wie gut sie das spielen. Und ich glaube tatsächlich, sie müssen das wahnsinnig viel mehr accessible machen als normale Apps, damit das gut gespielt wird. Weil das hat dann richtig Potenzial. Das hat dann richtig Potenzial, und zwar in diesem Sinne, wie WeChat halt das Potenzial, also so das, was das WeChat zu werden.
Ja, das stimmt. Das hat tatsächlich was von diesen WeChat-Apps.
Ja.
Von denen ich niemals eine gesehen habe, weil es im Wesentlichen so Web-Anwendungen sind, die in der WeChat-App drinne laufen. Und die dann halt, und diese Webclips kannst du ja zum Beispiel auch per iMessage zuschicken und sowas. Also diese, das ist ja auch ein ganz.
Google hat ja was Ähnliches schon vor Jahren mal implementiert, ne? Also auch so.
Was aber, wovon ich auch, ich weiß bis heute, also ich habe gehört, dass sie es angekündigt haben. Ich weiß bis heute nicht, ob es ausgerollt ist. Und wenn es ausgerollt ist, dann hat sich offensichtlich null Beliebtheit erfreut, weil ich kann mich nicht erinnern, jemals davon gehört zu haben.
Ich fand die Idee sehr, sehr gut, als ich sie damals gesehen habe, aber ich glaube, was der Unterschied ist, ist, dass sie es halt nicht mit Identity Management und Bezahlgeschichten kombiniert haben.
Das hat, was ich glaube, was damals, also ich glaube, damals hieß das Progressive App Download oder sowas.
Ja, irgendwie sowas.
Und du konntest
ja
deine App halt darauf optimieren, dass während sie lädt, schon Teile dieser App schon gestartet werden.
Das war auch nicht die ganze App, sondern du konntest, es reichte sozusagen so schnipselhaft irgendwie.
Genau. Und ich glaube aber, die gesamte App wurde trotzdem im Hintergrund geladen. Du hast halt hast sozusagen die App so optimiert, dass die Teile, die du jetzt gerade sehen willst, als erstes geladen werden.
Mhm.
Und das ist halt eine sehr Google-Lösung, die halt eine sehr technische Lösung ist. Du kannst halt weiterhin deine Apps laden. Die werden halt einfach nur die Slices ein bisschen anders aufgeteilt. Im Zweifelsfall wird vielleicht nur die ZIP-Datei, also das APK, ein bisschen anders gepackt, sodass das halt als erstes runtergeladen wird und sowas. Und es war aber nicht diese Stories, die sie dahinter hatten, sondern die Story war halt, die Apps können schneller starten. Und es war ein bisschen mehr als das, weil du hast es auch, konntest es auch über Webseiten und über Google direkt finden und weiß der Teufel was. Und hier ist halt der, ist eigentlich was Ähnliches, aber halt mit der Story noch dahinter und macht die App so, dass es möglichst leicht zugreifbar ist und so weiter und so fort. Und halt dieses, wir haben übrigens noch diesen schicken QR-Code gebaut, der nicht QR-Code heißen darf, den wir, und da kannst du einen Sticker, kannst du in deinen Laden packen und dann kannst du es überall machen. Und klar, also ich hatte auch schon überlegt, ob ich so einen App-Clip mache, einfach so mal, ob ich mal was hobbymäßig zusammenbaue, dass wenn Leute zu uns nach Hause kommen.
Ein T-Shirt, irgendwie so ein QR-Code, wo du dich dann einfach bezahlen lassen kannst fürs Dasein.
Nee, was, ja, ja.
Ja, ich meine, oh Scheiß.
Foto mit mir. $5, zeig mir die Quittung und dann kannst ein Foto mit mir machen. Ich habe es halt so gedacht, dass man es als Courtesy to your Guests machen könnte, dass wenn sie reinkommen, dass es halt so ein App-Clip gibt und dass sie dann die Musik steuern können oder das Licht anmachen können oder irgendwie sowas damit.
Das ist auch geil, ja.
Aber was halt mich davon jetzt der totale Upkill ist, ist, das muss dann einmal durch den App Store. Und dann muss ich halt im App Store Review irgendwelchen Reviewern erklären.
Also ich glaube, Apple ist nicht so blöd, dass sie jetzt da nicht irgendwelche Prozesse dazu packen, wo sie sagen, okay, wir vereinfachen jetzt für App-Clips irgendwie die Zulassung und wir schlanken dort auch nochmal den Prozess.
Weil ich bin gespannt.
Das ganze Konzept ist ja darauf angelegt, das ganze behäbige App-Konzept noch ein bisschen slicker, schneller, einfacher, zugänglicher zu machen. Und da kann ich mir nicht vorstellen, dass sie sich da nicht auch nochmal ein paar Gedanken gemacht haben. Ganz ehrlich.
Ich sehe deinen Punkt, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass sie sich, also ich glaube, dass sie sich dazu Gedanken gemacht haben, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie sagen, es muss trotzdem alles durch ein App Store Review. Und das.
Klar, es muss auch App Store, weil ich, es muss auch gereviewt werden, weil da ist natürlich auch, muss man dazu sagen, auch nur eine Menge Schadpotenzial drin, ne?
Na, wie gesagt.
Also wenn du halt irgendwie.
Ja, Schadpotenzial ist in allem. Also es ist jetzt nicht so, also ich meine, der App Store ist voll von Betrugsmaschen.
Ja, es ist grauenhaft mittlerweile, oder?
Und
also der App Store ist wirklich, man fühlt sich wirklich so ein bisschen wie auf dem Bazar. Also so wirklich so
ich gucke kaum noch drauf, also wie viele so Sachen es gibt, also wie viele Apps es gibt und die wochenlang drin bleiben, die dir halt irgendwie, es war eine Zeit lang eine regelrechte Masche, die verkaufen dir irgendwelche Wallpapers. Und dann siehst du halt den In-App-Purchase-Dialog und da kostet halt so, irgendwie musst du $99 bezahlen.
Hast du gehört?
Und dann hoffen, dass die Leute, während sie probieren, auf den Home-Button zu klicken, versehentlich den Fingerabdruck gescannt wird. Und dann bleibt das wochenlang im App-Store drinne und niemand bei Apple schafft es, das mal aus dem Laden rauszunehmen oder sowas.
Also hast du das gehört, dass Apple mittlerweile angeblich Entwickler unter Druck setzt, die keine In-App-Purchases haben oder irgendwie dazu zu bringen, mehr In-App-Purchase zu machen oder so?
Also das war jetzt in dem Fall, war das jetzt die Hey, also Hey ist ein neuer E-Mail-Dienstleister und der kostet $100 im Jahr und ich wollte mir den mal angucken, was der eigentlich so kann und sowas und es macht alles einen ganz guten Eindruck. Und die haben halt auch eine App in den App Store gepackt und der Deal sollte eigentlich sein, dass wenn du über die App dich anmelden kannst, dann müssen sie auch über Apple anbieten, also quasi per In-App-Purchase das anbieten. Diese Dienstleistung und dann kriegt Apple halt seine 30%. Und das haben viele umgangen, indem du einfach keinerlei Möglichkeit hast, dich in der App anzumelden, sondern dass du das nur übers Web machen kannst. Und da gab es unterschiedliche, das hat Amazon eine Zeit lang gemacht mit Amazon hier Prime und sowas. Die haben dann einfach einen Link auf die entsprechende Webseite gepackt. Dann bist du halt aus der App rausgegangen, bist in den Webbrowser gegangen, hast dich da angemeldet und bist dann wieder zurückgeleitet worden. Und dadurch ist das umgangen worden. Dann hat Apple das irgendwann gesagt, nee, hier darfst du keinen Link setzen. Und diese Regeln sind immer abstruser geworden. Und die von dieser Hey-App, die sagen halt, du möchtest dich sign-upen, ja, geht halt nicht.
Es war aber nicht nur Hey-App, es gab...
Ja, aber das war jetzt so ein Fall und ja, das machen die. Das ist ein Shakedown. Das ist halt, das ist, Apple hat da das Monopol auf diesen Store und solange ihnen niemand dazwischen geht.
Aber es war halt so krass, irgendwie Ben Thompson hatte da irgendwie auf Twitter noch rumgefragt irgendwie und hatte dann halt irgendwie gesagt, so DMs sind offen für Entwickler und da meinte, haben sich Hunderte gemeldet, die halt auch wirklich Angst haben, öffentlich darüber zu reden.
Ja, ja.
Weil sie Angst haben, von Apple abgestraft zu werden. Ich meine, mal ganz ohne Scheiß, ich habe mittlerweile das Gefühl, Apple wird halt wirklich zu einem diktatorischen Regime.
Das ist, also ich weiß nicht, ob diese Ängste berechtigt sind, dass sie dafür abgemahnt werden oder weiß der Teufel was.
Nicht abgemahnt, aber halt abgestraft.
Ne? Ja, aber es gibt halt sehr viele Leute, deren Existenz hängt davon ab, dass sie nicht aus dem App Store geschmissen werden.
Ja, eben.
Und Apple geht da sehr, sehr willkürlich bei vor. Und ich meine, es gab diese Nummer mit Spotify, die sich da sehr, sehr, sehr öffentlich echauffiert haben drüber. Und ich meine, so die Amazon Prime Video App, dass die auf den Apple TV kam, das hat ja auch ewig lange gedauert. Und da sind ja offensichtlich auch das ist ja kein Softwareproblem, dass es so schwer ist, die Amazon Prime Video App auf den Apple TV zu bringen, sondern es ist einfach, dass halt Apple und Amazon halt lange verhandelt haben.
Das sind halt Konkurrenten.
Ja, und das ging halt nur um die Frage, wie viel Prozent kriegt Apple davon ab, wenn jetzt Amazon darüber ein Prime-Abonnement verkauft. Und klar, zahlen die nicht, halt Amazon nicht ansatzweise die 30%, weil dann wäre die App schneller im Store gewesen, sondern die werden wahrscheinlich irgendwie 3% zahlen, wenn es hochkommt oder irgendwie sowas. Und die werden halt irgendeine relativ überschaubare Summe zahlen. Und wenn du halt ein kleiner Anbieter bist, dann hast du halt nicht die Möglichkeit, das zu verhandeln. Dann war es halt so, dann kannst du die Convenience haben, die kostet dich 30%, oder du kannst halt auf die Convenience verzichten. Aber inzwischen ist es halt so, dass offensichtlich genug Leute auf die Convenience verzichten, dass Apple anfängt, Druck aufzubauen. Und das ist auch...
Max, du wirst es nicht gerne hören.
Ah. Michi kann nämlich heute mal, wir sitzen ja draußen und muss durch die Wohnungstür rein, darum brauchen wir einen Wohnungsschlüssel. Bitte nicht vergessen. So. Was
über die Transition sagen?
Er meinte, ich soll noch was über die Transition sagen. Ich kann's nur. Also was Apple auch angekündigt hat, das ist jetzt mal ein angenehmeres technisches Thema, rein technisches, nämlich sie werden die Mac-Line umstellen von Intel-Prozessoren auf ARM, auf ihr selbst entwickelten ARM-Prozessoren. ARM haben sie nicht mehr erwähnt, sondern das ist halt Apple Silicon gewesen. Und das ist eine lang erwartete Ankündigung gewesen. Ehrlich gesagt, als sich das Gerücht, also es hat sich vor ein paar Tagen oder vor ein paar Wochen ist es dann quasi so, ja, wird kommen von irgendeinem Bloomberg oder sowas, irgendein relativ seriöses Medium und da fiel mir dann auf, dass ich schon vergessen hatte, dass es ja schon lange diese Gerüchte gibt. Also die Gerüchte gibt es schon so lange, dass ich zwischendurch schon vergessen hatte, dass es diese Gerüchte überhaupt gibt, dass Apple auf ARM umsteigt, schon seit Jahren. Und das macht sicherlich auch Sinn, aus verschiedenen Gründen. Zum einen hat Apple eine große Übung darin, umzusteigen auf neue Hardware-Plattformen, auf neue Prozessor-Architekturen. Das ist jetzt nämlich schon die dritte, die sie haben. Also ich kann das jetzt mal aufzählen. Irgendwann Ende der 90er waren das von Motorola 68000er auf den Power-PC damals. Das war die erste Transition. Dann die zweite war von PowerPC auf Intel-Prozessoren. Dann eigentlich die zweieinhalbte ist dann von 32-Bit auf 64-Bit Intel, weil das nämlich eigentlich auch eine komplett neue Architektur war, die zwar ein Kompatibilitätslayer drin hatte, aber doch eigentlich mehr Neues hatte, als sie mitgebracht haben. Und nicht umsonst, also so Microsoft mit Windows, die haben jahrelang gebraucht, um den Umstieg von 32 auf 64-Bit zu kriegen. Und der ist auch relativ hakelig verlaufen. Bei Apple hat man den quasi gar nicht gemerkt, weil sie darin wirklich gut sind. Und jetzt machen sie den Umstieg von Intel-Prozessoren auf ARM-Prozessoren. Und im Wesentlichen hätten sie sich auf die Bühne stellen können und sagen, okay, wir steigen um auf ARM. wir machen alles genauso wie beim letzten Mal.
Das war, Intel, ja.
das war echt irre. Also beim letzten Mal hatten sie, also man braucht halt natürlich was, die alten Apps müssen natürlich auch auf den neuen Prozessoren laufen. Das wird zwar langsamer sein, aber da baut man dann halt so einen Kompatibilitätslayer rein, der das dann halt live übersetzt. Das kostet unfassbar viel Zeit, aber zur Not geht's halt. Der hieß damals beim Umstieg von Intel auf ARM, von PowerPC auf Intel hieß er Rosetta.
Jetzt heißt er Rosetta 2.
Jetzt heißt er Rosetta 2. Es gab damals ein Toolkit, das Developer Transition Kit, DTK, dass man quasi schon mal vorher einen Mac mit Intel-Prozessor haben konnte, bevor die im Laden zu kaufen waren, damit man seine Programme schon mal testen kann. Diesmal gibt es etwas, das nennt sich DTK2. Damit man schon mal seine Apps testen kann, bevor man sie, also sie haben einfach überall eine 2 dran gehängt, was auch durchaus nicht Faulheit ist, sondern Schlauheit, weil es hat beim letzten Mal auch sehr gut funktioniert. Das lief erstaunlich unholprig, dieser ganze Prozess, und hat gigantische Erfolge gehabt. Also hat
Apple, wie lange hat die Transition damals gedauert?
Ich weiß nicht, ein paar Jahre.
Auch 2 Jahre so, ne?
Ja, auch sowas in dem Dreh. Also ja, die haben scheinbar wirklich exakt ihren eigenen
Blut. Also ich weiß noch, glaube ich, also ich hatte einen der ersten Intel MacBooks, MacBook Pro damals. Da bin ich nämlich zu Apple gewechselt, kurz nach der Transition zu Intel.
Ich hatte kurz vorher, hatte ich noch mir ein neues PowerBook geholt, also noch ein Power-PC-Mac, und ich war ja damals gerne auch sehr klamm, und es hat eine ganze Weile gedauert, und die erste Generation habe ich komplett ausgesessen, so mit dem Core 2, und ich bin dann beim Core 2 Duo umgestiegen, und das war unauffällig, sage ich jetzt mal, also es war wirklich irgendwie, man hat es einfach gemacht, und es war eigentlich fast langweilig, wie smooth der Umstieg
lief. Was glaubst du, wie werden sie da vorgehen? Weil, also, ich weiß es gar nicht so genau, wie die jetzt leistungsmäßig zueinander stehen, die A-Reihe und die Intel-Prozessoren. Ich glaube, sie sind auch echt schwer zu vergleichen, weil die, glaube ich, sehr, sehr unterschiedliche Stärken und Schwächen haben.
Ja.
Vor allem auch mit diesen ganzen Zusatzchips, die mittlerweile von Apple dazu gebaut worden sind. Das ist alles so ein bisschen, ich finde das so ein bisschen schwierig zu beurteilen. Aber mein Gefühl ist, dass sie jetzt wahrscheinlich erst einmal von unten nach oben gehen werden, was so die Leistungspotenz angeht. Also das heißt, die werden jetzt erstmal die MacBook Airs, glaube ich, als erstes angehen, dann die MacBook Pros und dann irgendwann die iMacs und vielleicht ganz zum Schluss nochmal den Mac Pro oder so. Halt so gestaffelt.
Also ich glaube, dass sie es priorisieren werden nach, also ich glaube, von der Geschwindigkeit her wird man es gar nicht so, also so ein iPad-Prozessor steht so einem Intel-Prozessor nicht wirklich was nach. Also so ein, es kann durchaus sein, dass dein iPad Pro...
Ich fand es auffällig, dass sie dann nicht über Benchmarks geredet haben.
Ja, vielleicht, wenn es dann kommt. Vielleicht, weil sie es auch noch nicht genau wissen. Aber worüber sie geredet haben, ist Performance per Watt.
Ja.
Und das war übrigens auch schon beim letzten Mal, war das Performance per Watt, war genau der Begriff, den sie verwendet haben, der den Umstieg von PowerPC auf Intel gerechtfertigt hat. Nämlich gar nicht so sehr die Leistungsfähigkeit in der Spitze, weil da war der PowerPC gar nicht so schlecht drin. Also so ein PowerPC G5 war damals ein sehr, sehr schneller Prozessor, vielleicht nicht ganz so schnell wie Top-Intel-Geräte, aber durchaus nicht scheiße. Was aber halt das Problem war, dass der PowerPC im Mobile-Bereich oder im Portable-Bereich, also im Laptop-Bereich, halt wesentlich schlechter dastand. Und die Argumentation dürfte diesmal ähnlich sein. Ein ARM-Prozessor, also ich meine so, dass du halt so ein Mac Pro mit so einem Intel Xeon, dass der schnell ist, ja, der ist schnell, das ist ein scheiße schnelles Gerät. Und das ist nicht das, was ihnen, glaube ich, Bauchschmerzen bereitet, sondern der Grund, warum sie umsteigen, sind die mobilen Geräte.
Genau, deswegen, und ich glaube, ich frage mich halt, werden sie denn die Geräte, wo es dann wirklich auf Power ankommt, wie zu, ne, also den Mac Pro, werden sie die überhaupt transizieren oder, ja, oder wie wird die Transition dort aussehen? Werden sie da irgendwie, keine Ahnung, wird es da überhaupt dann, wird es dann so 48 Core A?
Die haben noch viel Luft nach oben. Die haben noch viel Luft nach oben. Also das ist, wie gesagt, so ein iPad-Prozessor ist nicht nennenswert langsamer als dein MacBook Pro. Wenn überhaupt. Und was die reine Rechenleistung angeht. Und was die Grafikleistung angeht, zumindest das, was mit in den Intel Mobile Chipsets drin ist, dürfte es vielleicht sogar schon schneller sein als das MacBook. Also da ist das iPad besser als das MacBook. Und es ist halt ein Prozessor, der deutlich billiger ist, der deutlich weniger Wärme erzeugt, der deutlich weniger Strom erzeugt. Und dann, was halt noch so ein ganz, ganz großes Problem ist, gerade bei Apple-Rechnern, weil die halt gerne dünne Geräte haben und leichte Geräte und ohne Lüfter und so ein Zeug, ist halt, dass so ein Intel-Prozessor, ja, der kann sehr schnell sein, aber nur solange er genug Kühlung hat. Und in der Praxis läuft das darauf hinaus, dass er kurz sehr schnell ist und dann, oh, mir wird zu heiß und dann muss er sich runter throtteln. Und das ist definitiv auch schon bei Mobile-Prozessoren ein Problem. Also da gab es zum Beispiel, ich glaube, es war Samsung, denen ist das auf die Füße gefallen, dass sie in einem Benchmark gefaked haben, indem sie nämlich einfach gesagt haben, so, also
du hast das Telefon auf Eis gelegt.
Nee, das ist halt, sie haben halt geguckt, welcher Prozessor, welche App läuft gerade, und wenn die App halt so hieß wie dieses Benchmarking-Tool, dann haben sie halt nie gedrosselt. Dann haben sie halt gesagt, okay, lieber stirbt, also dann stirbt halt der Prozessor. Also
so ein bisschen so wie VW.
Ja, tatsächlich. Dann stirbt halt der Prozessor ein paar Monate früher. Aber so what, ist ja nur ein Benchmark und wir wollen halt in dem Benchmark gut aussehen. Und
ist halt immer das Problem mit Optimierung, ne? Irgendwie, also sobald du irgendwelche Metriken machst, wird auf die Metrik optimiert.
Ja, und ich glaube, das war damals genauso wie bei VW, war das bei Samsung auch so, dass das ein Software-Ingenieur, der eigentlich gar keinen Grund dafür hatte, auf eigene Faust selber gemacht hat und das Management davon gar nichts wusste. Ich glaube, so ganz so dämlich hat sich Samsung damals nicht rausgeredet, das macht nur VW. Aber genau, und insofern glaube ich, es werden als erstes mobile Geräte kommen. Ich bin gespannt, ob jetzt als erstes sowas wie so ein MacBook Air kommt oder sowas, oder ob sie vielleicht gleich ein MacBook Pro mit ARM-Prozessor rausbringen werden, weil sie müssen das ja auch irgendwie in die Hände von Entwicklern kriegen, das ganze Gerät. Und sie haben übrigens auch die gleiche Demo wieder gemacht. Sie haben genau wie damals, als Steve Jobs die Umstellung auf Intel angekündigt hat, gesagt, und übrigens, die ganze Präsentation bisher lief schon auf Intel-Prozessoren. Ihr habt es gar nicht gemerkt. Haben sie es auch diesmal wieder gemacht. Und übrigens, die ganze Präsentation liegt auf ARM-Prozessoren. Ihr habt es gar nicht gemerkt. Und dann nochmal die Demo. Also wirklich exakt das gleiche Playbook gemacht wie beim letzten Mal. Und ich gehe davon aus, dass sie sehr genau wissen, was sie da haben. Also diese Apple-Prozessor-Entwicklung ist eine der ungekrönten Könige dieses ganzen Bereichs. Das ist wirklich unfassbar, was Apple da in den letzten 10 Jahren auf die Beine gestellt haben. Also ich meine, die haben halt irgendwann mal einen Prozessorhersteller aufgekauft, der so eine ARM-Lizenz hat. Und haben mittlerweile seit Jahren unangefochten, ohne Ausnahme, immer einen Prozessor, der den anderen Mobiltelefonprozessorherstellern um mindestens eine Generation, wenn nicht zwei, voraus ist. Also es gibt kein Android-Telefon, was von der reinen Prozessorleistung her auch nur ansatzweise so schnell ist wie das gerade aktuelle iPhone.
Und nur teilweise mehr Cores, aber, ne?
Ja, die machen dann irgendwelche Tricks und weiß der Teufel was und sowas. Also da gibt's dann, und dann haben sie irgendwann angefangen, was inzwischen Apple auch macht, halt ein Core, der ist für Low Battery. Also sozusagen, man hat diesen einen Prozessor, der eigentlich schon viel zu schnell ist, so für die totalen Alltagsanwendungen. Und darum wird er eigentlich die meiste Zeit abgeschaltet. Und es ist ein zweiter Kern drin, der aber für langsamere Sachen optimiert ist. Und man hat sowieso nicht nur einen Kern, sondern man hat von jedem hat man dann 5 Kerne drin und so eine Späße. Also da lassen sich dann noch verschiedene Sachen machen und verschiedene Optimierungen. Aber im Großen und Ganzen ist es so, dass Apple diesen Markt dominiert. Also was Performance angeht, die bauen einen Prozessor oder zwei oder also so im Wesentlichen eine Prozessorreihe, die dann halt so ein bisschen, ja, beim iPad hat es dann vielleicht mal 4 Cores und beim Telefon nur 3 oder irgendwie sowas, aber im Wesentlichen denselben Kern, wohingegen irgendwie hier halt ein wie heißen die, Snapdragon? Nee, doch Snapdragon, also diese ganzen anderen Hersteller, die machen halt vom Billig, die machen halt vom Toaster, wo sie Prozessoren für bauen, bis halt zu irgendwelchen High-End-Telefonen. Das ist halt für die einer von hunderten verschiedener Prozessormodelle, die im Angebot haben. Und damit haben sie für den einen, für den Spitzenprozessor haben sie halt nicht ansatzweise die Ressourcen, die Apple hat, und Apple hat halt die Ressourcen und die wissen halt, dass sie von jedem dieser Prozessoren so und so viel 100 Millionen verkaufen.
Und ja, das ist halt das Krasse, ne? Und das ist, deswegen verstehe ich auch die auch den Drang von Apple, da jetzt hinzugehen. Also erstens, wenn die einen Prozessor bauen, dann haben die halt ganz andere Economies of Scale als die Android-Hersteller, weil sie einfach wissen, dass sie diesen einen Prozessor eben in allen ihren mobilen Geräten vom iPad bis zum Telefon überall verbauen können. Mhm. Und dann macht das natürlich Sinn, dann auch nochmal den Rest mitzunehmen ihres Fuhrparks, ne? Mhm. Also dann eben die ganzen Macs. Im Endeffekt sozusagen noch mehr die Economies of Scale auszuweiten, wobei ich glaube, ganz ehrlich, wenn man die Anzahl der Prozessoren für Macs alle zusammenrechnet, dann kommt man nicht mal auf die Hälfte von den iOS-Geräten oder so.
Ja, 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 nicht im Ansatz.
Nicht mal im Ansatz. Also die iOS-Geräte sind sowieso super schon dominant, deswegen, also die Economies of Scale sind da, aber nicht wahnsinnig relevant wahrscheinlich. Was viel relevanter, glaube ich, nochmal ist, ist halt tatsächlich die Unified Platform. So, ja? Also das heißt, dass die ganzen Entwickler die ganzen Tools und die ganze Ökosystem auf eine gemeinsame Plattform bringst und die, sag ich mal, für Leute, die iOS-Apps machen, den Schritt, irgendwie das Ding nochmal für den Mac zu portieren, halt wirklich so klein wie möglich machst und andersrum.
Aber das ist ehrlich gesagt, die Arbeit ist ja gar nicht, das irgendwie für den Prozessor anzupassen, weil das ist keine Arbeit, sondern da ist ja die Arbeit, die UI anzupassen und sowas. Ja, iPhone-Apps funktionieren auf diesen, werden auf diesen neuen Macs einfach laufen, was natürlich ein ganz schönes Bonbon ist. Aber während man entwickelt, entwickle ich ja im iOS Simulator. Das heißt, während ich in Xcode meine Apps teste, laufen die auf einem Intel-Prozessor. Und erst wenn ich sie nachher dann aufs Gerät rüberschiebe, laufen sie auf einem ARM-Prozessor. Das heißt, während der Entwicklung laufen sie mit Abstand den größten Teil der Zeit auf einem Intel-Prozessor, nicht auf einem ARM-Prozessor. Und das merkst du in der Praxis nicht. Also es gibt vielleicht ein bisschen unterschiedliche Geschwindigkeitsverhalten und sowas, aber im Großen und Ganzen ist das ein gelöstes Problem. Also ich habe jetzt auch von so vielen Leuten, jetzt so von irgendwelchen Entwicklern, die so, hey, hier ist meine Intel Mac App und übrigens, ich habe mir das Xcode, also am längsten gedauert hat das Xcode runterladen und dann habe ich es einfach rekompiliert für ARM und dann lief es halt, läuft, oder ich vermute, es läuft auf ARM, der Bild ist durchgelaufen. Also das ist natürlich dann, sie haben noch kein Gerät, auf dem sie es tatsächlich testen können. Das halte ich gar nicht mehr so für das Problem. Was ich glaube, was für Apple halt ein echtes Problem ist, ist die Abhängigkeit von Intel. Mhm. Und das ist aus mehreren Gründen scheiße. Zum einen ist Intel in den letzten Jahren ziemlich massiv hinten dran gewesen. Also sie haben Prozessorgenerationen sind ausgefallen, Entwicklungsprozesse auf kleinere Prozesse sind ausgefallen. Sie haben diese ganze Sicherheitsproblematik, da hier dieses Heartbleed.
Nicht Heartbleed, aber ich weiß schon, was du
meinst. Ja, irgendwie Hammer, irgendwas mit Hammer war es, glaube ich.
Ja, ich weiß schon, was du meinst. Ist mit, auch so irgendwas mit Ghost oder irgendwas?
Ich weiß es nicht mehr, was war.
Ja, Gott. Das ist auch nie gelöst worden, ne? Ich glaube,
das ist gelöst worden und unsere Rechner sind jetzt einfach deutlich langsamer geworden. Das hat halt, die haben halt irgendeine Lösung und haben bestimmte Caches.
Das war das Multithreading oder nee, das Hyperthreading war da das Problem, ne?
Da war das Hyper, da war es und das Caching, das vorauseilende, ich glaube, ich habe es notdürftig verstanden, was
genau, ich habe es damals auch versucht, ganz stark zu verstehen. Und ich war, glaube ich, nahe dran, aber ich habe es auch schon wieder vergessen.
Und also es ist, moderne Prozessoren machen Dinge schon mal, also die gucken halt, jetzt mal vereinfacht
versuchen
gesagt.
Versuchen in die Zukunft zu gucken und
du schickst den, du schickst denen einen Code zu, einen Programmcode und sagst halt, guck, ob das Passwort stimmt. Und wenn das Passwort stimmt, dann rechne 5 plus 5. Und dann geht halt ein Prozessor, normalerweise würde er halt sagen, okay, ich gucke, ob das Passwort stimmt, das Passwort hat gestimmt, jetzt rechne ich 5 plus 5. Moderne Prozessoren machen das aber schon seit Generationen so, dass sie halt optimistisch schon mal Sachen ausführen. Das heißt, sie gucken schon,
Optimismus war schon immer die größte Sicherheitslücke.
Ja, Optimismus war schon immer die größte Sicherheitslücke. Und dadurch quasi dann konntest du halt, hat er den Schritt schon mal ausgeführt.
Genau.
Und hat dir dann aber gesagt, nee, das Passwort war aber falsch. Aber du konntest dann darüber, dass du einfach auf einem anderen Prozess, wo du einfach nochmal geguckt hast, sag mal, wie viel ist 5 plus 5? Ah, das hab ich doch gerade gerechnet. Da habe ich ja das Ergebnis noch von vorher. Und dadurch konntest du dann irgendwelche Rückschlüsse darauf ziehen, wie das eigentliche Passwort lautet. Also wirklich so. Und das ist ein Problem, was übrigens
von hinten durch die Brust ins Auge.
Genau, aber das hat nicht nur, dass Intel dieses Problem nicht wirklich gelöst hat, sondern sie haben es auch erstmal verschwiegen und haben das geheim gehalten und haben es von ihren Kunden und von ihren Industriepartnern geheim gehalten. Das ist das nächste Ding. Die Prozessoren kommen nicht. Also ich habe schon mehrfach davon gehört, dass irgendeine neue MacBook-Generation später gekommen ist, weil der Prozessor einfach nicht fertig war. Das MacBook Air wollte Apple schon seit Jahren mit Retina, und aber es gab einfach den entsprechenden Prozessor nicht. Und dann ist ja noch das nächste Problem. Und wenn dann der Prozessor endlich mal kommt, dann hatten auch HP und Dell und dann haben die halt innerhalb kürzester Zeit, weil Apple da halt keine besondere Behandlung mehr bekommt, hat das dann halt jeder. Und dann kann Dell genauso ein schickes Mac, genauso einen schicken Laptop bauen wie das MacBook Air. Und ich glaube, das ist was Apple gerne, die wollen selber unter Kontrolle haben, wann kommt dieser Scheiß raus, wie viel Arbeit stecken wir da rein und was müssen wir machen, damit unsere Vision optimal umgesetzt wird. Genauso wie sie es beim iPhone gemacht haben. Da haben sie auch am Anfang Prozessoren von anderen Herstellern gekauft und irgendwann haben sie angefangen, eigene Prozessoren zu bauen, die perfekt auf ihre Bedürfnisse optimiert waren.
Ja.
Und da stecken dann halt auch so Sachen drin, eben so Sachen, die in einem Intel-Prozessor nicht drin stecken, wie diese Secure Enclave, wo dann halt dein Fingerabdruckscanner drin ist. Du kannst halt auf den System on a Chip, kannst du gleich dieses ganze LTE-Zeug und 5G-Zeug und dieses ganze Getöse mit draufpacken.
VR und das Machine Learning-Kram.
Das kannst du alles, AR. Du kannst die Grafikleistung, wie gesagt, ist dramatisch besser als bei den meisten billigen oder nicht billigen, aber hitzeoptimierten, wärmeoptimierten Intel-System. Und dann ist sowas, wo ich dann finde, dann wird es langsam, dann müsste Intel sich auch echt mal anfangen, langsam Gedanken zu machen, weil Apple hat jetzt diesen Schritt angekündigt, Microsoft hat schon mehrere Ansätze gemacht und die hat jetzt gerade mal wieder einen ernstzunehmenden Ansatz vorgelegt, dass sie auf ARM umsteigen wollen. Gerade jetzt irgendwie vor 2 Tagen.
Intel hatte doch irgendwie seinen ARM. Hatten die nicht Atom-Prozessoren und das waren so ein bisschen der
das haben sie probiert, so ein bisschen Konkurrenz als Konkurrent zu ARM
ja,
positionieren. Ja. Was halt an ARM, also
aber das gibt's gar nicht mehr, ne? Atom-Prozessoren, ne?
Doch, die gibt's, doch. Was halt der wesentliche Unterschied ist zwischen ARM und Intel ist, ARM ist kein Prozessorhersteller.
Ja, ist ein Lizenz.
Die entwickeln Prozessoren und lizenzieren die. Und dann kannst du die selber bauen, aber du kannst auch die so lizenzieren, dass du halt die Pläne kriegst und dann kannst du nach Belieben zurechtgestalten.
Ich finde das so interessant. Wie können die eigentlich Prozessoren entwickeln, ohne sie zu bauen? Oder ich meine, sie bauen wahrscheinlich schon Prototypen, ne? Also sonst macht es keinen Sinn, ne?
Ich glaube nicht. Ich glaube, die bauen die Architektur und die ist so erfolgreich und dann die halt runter zu scalen, ob du die dann in 4 Nanometer oder an 8 Nanometern baust, das ist dann nicht mehr deren Baustelle.
Apropos Nanometer, ich habe letztens einen Text gelesen, der hat mich...
Ich weiß nicht mal, wie viele Nanometer es sind bei der Gelegenheit.
Ja, also ja. Zu diesen Nanometer-Geschichten. Ich habe letztens einen Text gelesen, den fand ich sehr interessant. Es war nicht der Blogpost, sondern es ging um einen Blogpost, den ein chinesischer Blogger geschrieben hat. Und zwar ist es so, dass es auf der Welt... Also wir haben ja momentan diesen Handelskrieg zwischen den USA und China, ne?
Ja.
Und im Mittelpunkt steht ja immer so ein bisschen Huawei, ja? Also der.
Ach so, ich dachte Soja.
Ja, Soja auch, aber Huawei, ja. Also auf dieser technischen Ebene, man geht natürlich dann auch mal irgendwie mit diesen Bezichtigungen, dass Huawei anscheinend angeblich irgendwie Spionage, Hintertüren irgendwie in ihre Hardware einbauen, bla bla bla. Und jedenfalls hat jetzt Trump-Regierung ja irgendwie mehr oder weniger die ganzen amerikanischen Firmen dazu aufgefordert, nicht mehr mit Huawei Geschäfte zu machen. Und Huawei muss jetzt sozusagen seine gesamten Lieferketten entflechten.
Mhm.
Ne? Irgendwie müssen jetzt irgendwie alles sozusagen auf Mainland China alles selbst machen. Und so ein modernes Smartphone, also alleine ist irgendwie, das ist ja all over the place, die Lieferketten eigentlich, ne? Also super krass eigentlich. Und eins der ganz, ganz wesentlichen Dinge, oder Herausforderungen, vor denen Huawei steht, sind tatsächlich Chips. Es gibt wohl nur 3 Hersteller auf der Welt, die die sogenannte 5-Nanometer-Technologie beherrschen. Das heißt also Chips, die mit 5-Nanometer Leitungen operieren, ne? Also innerhalb der Datenleitung im Chip. Und das ist sozusagen, das ist so State of the Art, das ist so 5-Nanometer.
Ich glaube, Intel ist tatsächlich noch weit von entfernt.
Weiß ich jetzt gar nicht.
Ja, ja, aber ich würde sagen, wahrscheinlich ist es eher die nächste
Generation. Auf jeden Fall gibt es 3 Hersteller und keiner davon ist in China.
Ja.
China, die besten Chiphersteller in China sind so bei 12 Nanometer. Also
so, da hätte ich jetzt auch Intel geschätzt.
Fast zwei Generationen hinterher sozusagen, ja. Und dieser chinesische Blogger meinte jetzt, ja, dass das ja ein sehr, sehr guter Grund sei, jetzt Taiwan einzunehmen. Weil eine der Fabriken davon in Taiwan steht.
Wow, okay.
Und das ist mal Geopolitics, Nanometer-Geopolitics vom ganz anderen Stern, ja. Zu sagen,
auch so mit Nanometer-Kanonen schießen?
Und da habe ich mir gedacht, wow, okay, krass. Das ist halt immer noch sozusagen, sag ich mal, so krasse Unterschiede im IP gibt, ne? Also in um Knowledge und so weiter und so fort.
Mhm.
Auf der Welt, vor allem noch unter solchen krassen Industrienationen wie China, ist ja durchaus einer ist mittlerweile, dass solche Sachen überhaupt in Erwägung gezogen werden.
Ja, das ist, ich meine, das ist natürlich ein extremer Gedanke, aber diese, im Zweifelsfall wird das, gehe ich auch fest davon aus, wird diese Entflechtung die Position von Huawei eher stärken und nicht schwächen. Weil
China wird auf jeden Fall auf die 5-Nanometer-Technologie kommen. Die werden da einfach genug Ressourcen raus.
Jetzt haben sie einen Anreiz.
Genau, ob sie es jetzt irgendwie über Taiwan-Einnahme oder über Universitätsförderung kriegen.
Rechne das mal durch, was billiger ist. Und
das Billigste, genau.
Sorry, liebe Studenten.
Ja, ich meine,
wir haben da eine billige Bombe gefunden.
Aber ich sag mal so, in dieser Chip-Technologie, ich glaube, das machen wir uns überhaupt keine Vorstellung, was da für ein Know-how drin steht. Weil der Punkt ist natürlich, jeder Generationsschritt, ja, das ist halt das Krasse, jeder Generationsschritt, du musst eine ganze neue Fabrik dafür bauen.
Ja, und
jeder Generationsschritt ist ein neues Paradigma.
Und jede Fab ist doppelt so teuer wie die letzte Generation.
Ja. Und du musst mit völlig anderen Geräten operieren. Du musst die gesamte Architektur, die ganze gesamte Produktion musst du auf ganz andere Beine stellen. Das muss ganz anders funktionieren. Du musst wahrscheinlich das Management neu strukturieren. Also jede Generation ist praktisch die Neuerfindung der Welt, ja.
Ja, zumindest, ja. In weiten Teilen wohl tatsächlich schon. Ich kenne mich nicht mit Chip-Produktion gut genug aus, um da abschließend mein Urteil bilden zu können. Aber ja, das ist.
Aber es ist auf jeden Fall krass. Es ist so krass auf jeden Fall, dass wir uns da, glaube ich, keine Vorstellung machen.
Ja, das ist, das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend werden. Ja, und da ist, ich sage ja auch schon seit Jahren, Apple, wenn die eine AR- oder eine VR-Brille rausbringen, sind die in einer perfekten Position, weil die haben halt diese schnellen Prozessoren und diese hohe Grafikleistung, von der alle nur träumen können.
Wer baut denn die Prozessoren für Apple? Also sie entwickeln die selber, klar, aber wer produziert die?
Das weiß ich nicht. Ich würde schätzen, also würde mich nicht, nee, weiß ich nicht.
Okay.
Ich nehme an, dass sie einfach mehrere haben. Die dann für sie bauen nach ihren Spezifikationen. So macht es Apple gerne mal, dass er so bei einem iPhone.
Aber ich bin mir sicher, dass die dann schon auf dieser 5-Nanometer-Technologie unterwegs sind, oder?
Das ist, so ein Prozessor ist nicht komplett auf der und der Technologie. Das ist, das sind dann auch unterschiedliche Generationen drin und es sind Teile des Dies sind noch auf der Generation und Teile des Dies sind wohl noch auf der Generation. Frag mich nicht nach Details, das ist das, was ich gehört habe. Es macht halt auch nicht für alles immer gleich viel Sinn, weil halt diese Entwicklungskosten so gigantisch hoch sind und halt auch die Fertigungstoleranz und der Ausschuss und so weiter und so fort. Also es ist halt, je dünner man diese Drähte macht, desto leichter gehen sie kaputt oder sind sie halt kaputt und dann kannst du den Prozessor wegschmeißen und sowas. Und darum ist das jetzt auch nicht so, dass alles in einem ist. Aber ja, im Zweifelsfall bei einem Mobilprozessor, der höchste Leistung ist und wo Geld so eine relativ untergeordnete Rolle spielt wie beim iPhone, würde man vermuten, dass die im Zweifelsfall auf dem neuesten Standard sind. Ja, kann man sicherlich von ausgehen.
Ein kleiner Aufruf für die Hörer, die sich da mit dem Thema sehr viel besser auskennen als wir. Und ich glaube, davon gibt es ein paar.
Haltet euch die Ohren zu.
Tut uns mal bitte Links in die Kommentare zu geilen Artikeln, die nochmal diese ganze Prozessorgeschichte einmal gut durcherklären. Also es würde mich wirklich ein bisschen interessieren, mich da noch ein bisschen tiefer einzulesen.
Aber ich habe heute gerade, während wir gerade diesen Podcast machen, installiert auf meinem MacBook Air mit macOS 11, also die Beta-Version installiert. Und ich muss sagen, ich klappe dieses MacBook Air auf, dieses Retina MacBook Air, und es ist wirklich so jedes Mal, was für ein so schön leicht, so die Hinge ist perfekt, die Größe ist perfekt, so ein rundum toller Laptop, so viel besser als dieses 16 Zoll hier, was so diese ganze Ergonomie angeht, aber halt komplett underpowered. Und ein MacBook Air mit einem schön schnellen ARM-Prozessor, der nicht sofort den Lüfter anschmeißen muss, sobald mal ein bisschen Last da ist. Und ein bisschen Last heißt wirklich eigentlich fast im Leerlauf. Und das wäre ein Traum. Also das ist so, was da so an neuen Formfaktoren möglich wird und sowas. Also das ist nochmal ein spannender Technologieschritt. Und gerade wenn man auf Rechenleistung nicht so wahnsinnig angewiesen ist, sondern halt so ein bisschen so browsen, texten, Podcasts machen, so dein Workflow, sag ich jetzt mal, ein bisschen Videos schneiden vielleicht, glaube ich, ist das eine geile Kiste. Also das ist. Also
ich habe mir jetzt auch schon überlegt, also ich werde mir erst einen ARM Mac wieder leisten.
Macht Sinn.
Also ich habe jetzt nochmal ein MacBook, also nicht das Pro, sondern das MacBook.
Ja. Also das MacBook ohne Air, quasi der Vorläufer von dem MacBook Air, war das ja so ein bisschen, ne?
Ja, dieses Zwischending, weil MacBook Air gab es ja schon auch noch parallel zum MacBook. Also ich fand das halt damals vom Formfaktor, also es war halt einer von den frühen, frage ich mich gerne, diese Intel-Prozessoren, die speziell, war einer von diesen speziell stromspannenden Intel-Prozessoren, die ganz gut waren. Egal, jedenfalls, das ist da drin, und ich machte den Formfaktor auch einfach, es sind irgendwie dieses 12 Zoll, fand ich einfach genau das Richtige. Ich habe eigentlich immer schon auf 12 Zoll gewartet, weil ich fand irgendwie 13 Zoll immer ein bisschen zu, so den Tick zu groß eigentlich. So groß brauche ich es gar nicht.
Ja.
Und 12 Zoll, ja. Und ich bin damit noch glücklich. Ja.
Ja, also an deiner Stelle würde ich das tatsächlich auch
das,
tun.
Das Ding wird mich nochmal 2 Jahre wird mir nochmal 2 Jahre. Also ich habe es 2017 gekauft, das heißt, es ist ja schon 3 Jahre alt. Und ich glaube, 5 Jahre nutze ich auch so meinen Rechner eigentlich immer. Und deswegen denke ich mal, dass ich in 2 Jahren, kann ich mir vorstellen, dass ich mir dann wieder ein neues Ding hole. Und dann
ich glaube, in 2 Jahren wird es wahrscheinlich schon wirst du schon nicht mal die erste Generation haben. Ich hoffe mal, dass
man sollte ja auch bei Apple nie die erste Generation kaufen.
Ja, also ich bin, bei mir ist es gerade so lustig, weil es ist für mich die erste WWDC. Also ich bin halt so iOS-Entwickler, und ich habe ja so ein bisschen angefangen, mich aus diesem ganzen...
Darf ich vorstellen, Max von Webel, genau. iOS-Entwickler.
Genau, und ich habe mich ja angefangen so ein bisschen, und das stimmt halt nicht mehr, ich habe mich angefangen so ein bisschen aus diesem Ökosystem rauszubewegen. Ich bin jetzt halt in einer Firma tätig, wo ich halt nicht mehr iOS-Entwicklung mache, sondern React-Native-Entwicklung. Das läuft halt auch auf Android. Mein Job ist im Augenblick auch gerade die App, die jetzt im Augenblick... Also jetzt läuft es schon auf Android, aber die halt bisher nur auf dem iPhone lief, dann auch dafür zu sorgen, dass exakt die gleiche App auf dem Android-Telefon läuft. Und damit bin ich auch aus dem ganzen Tooling raus. Also ich nehme halt nicht mehr Xcode, sondern ich nehme jetzt VS Code. Und jetzt merke ich eigentlich, wie ich bei Apple draus befreit habe und ich so versehentlich bei Microsoft gelandet bin. Weil VS Code ist halt ein sehr, sehr guter Editor von Microsoft. Wir hosten unsere Sachen bei GitHub, die vor kurzem von Microsoft aufgekauft wurden. Wir schreiben wir programmieren unsere App in TypeScript, eine Sprache, die von Microsoft entwickelt worden sind. Wir liefern den Code aus mit einer Technologie namens CodePush, die zu Microsoft gehört.
Also das heißt, du kannst schon ziemlich genau benennen, wann du auf den falschen Pfad gekommen
bist. Ich kann schon. Und ich habe schon...
Zweimal falsch abgebogen, schon bist du bei Microsoft.
Und ich finde halt diese und ich finde halt dieses Surface X, dieses Surface Tablet von Microsoft mit ARM-Prozessor, finde ich halt schon ziemlich sexy.
Da ist ein ARM-Prozessor drin?
Ja, ja, die haben den normalen, das normale Surface, die bezahlbare Version und so. Also es gibt, also das ist sozusagen, es gibt die normale Surface, das normale Surface Tablet, das ist halt so ein dickes Tablet, wie man halt so, was man halt baut, wenn man keinen ARM-Prozessor in den reinpacken kann. Also ist halt deutlich dicker und der Akku ist halt entsprechend groß, weil sie keinen Intel-Prozessor haben und sowas. Und da läuft halt ein ganz normales Windows drauf. Und was sie jetzt angekündigt haben, ist deutlich teurer, oder was es jetzt zu kaufen gibt, aber haben sie vor kurzem angekündigt, ist halt dieses Surface X. Nicht Surface 10, sondern Surface X. Und das hat einen ARM-Prozessor und das ist halt... Niemand weiß, wofür dieses Gerät eigentlich gut ist. Also es ist sehr, sehr sexy. Es ist halt dünn wie ein iPad, aber halt ein Windows drauf. Aber ein Windows, bei dem du halt viele Apps nicht ausführen kannst oder halt nur unfassbar langsam ausführen kannst, weil sie halt genau diesen Emulationslayer, den halt Apple jetzt auch in seine ARM-Prozessoren einbauen muss, halt damit Intel-Programme weiterhin laufen. Aber während das halt bei Apple halt so ist, okay, wir machen das jetzt, was ja auch eine Ansage ist an die Entwickler, so... dieser Zug fährt, du kannst jetzt noch aufspringen. Das ist ja quasi das, was Apple jetzt zu AdaptDC gesagt hat, zu allen Entwicklern. So, wir werden das nicht wegen dir aufhalten. Ist es halt bei Microsoft so, dass das Surface X ist halt selbst in der Surface-Line das Gerät, was sich nicht verkaufen wird und ist halt so ein totales Nischending und die Entwickler interessieren sich wahrscheinlich nicht die Bohne dafür. Aber Microsoft gibt sich, also zum Beispiel React Native ist halt dieses Framework, wo man in JavaScript oder in TypeScript entwickelt. Das gibt es für Android, das gibt es für iOS und Microsoft entwickelt das jetzt für Windows und für macOS. Das heißt, du kannst native Apps kannst Apps fürs iPhone, für ein Mac, für Windows und für Android und für welche Plattform noch auch immer, kannst du dann in React Native entwickeln. Und damit bin ich dann nochmal einen Zacken tiefer. Also wenn wir dann irgendwann mal anfangen, diese React Native App, die wir gerade bauen, noch auf dem Mac zu portieren, dann bin ich dann quasi beim nächsten Microsoft-Produkt gelandet. Und plötzlich war das dann so, dass so dieses, naja, hin und wieder so mal auf so einem iPad zu arbeiten, also ich finde so dieses iPad mit der Tastatur und Trackpad, finde ich schon ziemlich geil, muss ich sagen. Das ist halt...
Ich habe es nicht ausprobiert, aber ja.
Ich habe es halt gemacht, ich habe halt eine Tastatur, also Tastatur geht schon, kann man schon ewig anschließen, aber muss man halt immer noch aufs Display tasten. Und dann habe ich irgendwann mal hier für Videoconferencing habe ich mir so ein iPad-Ständer gekauft, der so richtig wie so eine alte Lampe früher, so einen richtig bequemen Arm hat. Und dann kann man sich halt das iPad so direkt vors Gesicht machen und hat unten in der angenehmsten Höhe hat man so sein Trackpad und seine Tastatur. Und ich habe das früher, als ich bei Facebook im Bus saß, so dann hat man halt, die Busse sind halt, man hat halt relativ wenig Platz. Und wie geil wäre es denn eigentlich, wenn man so Trackpad und Tastatur auf dem Schoß haben könnte und das Display halt an den Sitz von dem Vordermann hängen könnte. Und dann könnte man so richtig auf dem Schoß hat man sein, und auch für Bahnfahrten und sowas finde ich das ganz spannend. Und das ist einfach ein sehr angenehmes Arbeiten, weil so dieses nach unten gucken ist halt doch nicht immer so geil.
Aber schon blind tippen können, ne?
Ja, das kriege ich gut genug hin, sagen wir es so. Und darum fand ich dieses Surface und ein iPad aber als Entwicklungsmaschine ist total ungeeignet, weil da laufen halt die Tools, die ich brauche, nicht drauf. Aber Microsoft gibt sich halt mit Windows sehr, 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 sehr viel Mühe, Entwickler anzusprechen. Etwas, was Apple in den letzten Jahren sehr vernachlässigt hat. Und die bauen halt, die haben halt hier Windows Subsystem for Linux, also dass man Linux problemlos auf Windows laufen lassen kann. Und VS Code haben sie und GitHub haben sie gekauft und weiß der Teufel was. Also diese ganzen Sachen haben sie gemacht. Und da war schon so ein bisschen so, ach, das wäre doch schon ganz cool, so ein Surface X zu haben, so ein kleines Tablet und eine Tastatur dran und alles easy, kompakt und kein Lüfter und alles klein und man kann eine SIM-Karte reinpacken und hat Internet und so. Und ja, aber es wird zu langsam sein. Das war so dann so, ja, ich glaube, das wird einfach ganz furchtbar unerträglich langsam, weil es wird langsamer sein als mein MacBook Air und auf meinem MacBook Air zu entwickeln ist schon Pain. Und aber jetzt halt mit der Option, dass halt Apple wirklich schnelle Prozessoren hat und halt der Umstieg jetzt auch kommen wird, Das klingt schon nach ein paar netten Geräten, die dabei rauskommen können. Also auch für mich finde ich das durchaus eine spannende Sache.
Ja, warten wir es mal ab. Es gibt jetzt auch schon ein bisschen Ängste davor, dass diese Vereinheitlichung der Plattform, also es läuft natürlich darauf hinaus, dass halt tatsächlich zumindest iOS und macOS halt nochmal ein bisschen näher zusammenrücken.
Ja.
Und dann gibt es natürlich die Ängste, dass dort halt dann auch alles nur noch über einen App Store funktioniert und dass alles durch einen Review-Prozess geht und dass man halt dann auch entsprechend eingeschränkt ist in den Dingen, die man machen kann damit und so weiter und so fort.
Ja, also die Angst ist bei Apple, glaube ich, nicht ganz unberechtigt.
Hätte ich meinen BitTorrent-Client noch haben können?
Sagen wir es so, das ist nichts, was im Zweifelsfall an der Prozessorarchitektur hängt.
Ja, ich weiß.
Und
das ist natürlich Quatsch, aber
also diese
ja, ja, ist und eher sie so eine Assoziationsangst als
genau. Und die Schritte in der Richtung sind eher weniger geworden, bis gar keine mehr. Also das haben sie eine Zeit lang, machte das so den Eindruck, dass dann dass man im Mac
auch optisch. Ich fand das übrigens ganz kurz zu der.
Ja.
Ich fand es auch optisch hat sich das nochmal ganz krass ans iOS genähert, das OS X. Ja. Ne?
Das ist aber glaube ich Absicht.
Ja, natürlich klar.
Das heißt übrigens gar nicht mehr OS X.
Das heißt gar nicht mehr.
Das war ja OS X. Hm. Und jetzt ist es macOS 11.
Schon seit noch nicht, ne? Also ab nächsten Mal.
Die nächste Generation dann. Das was jetzt im Herbst kommt, wird macOS 11 sein. Und macOS 10 ist angekündigt worden 1998 oder sowas. Also es ist jetzt wirklich die letzten 20 Jahre hat Apple auf macOS 10 oder OS 10 gearbeitet. Und jetzt ist es halt, also
sind wir endlich bei 11.
Jetzt sind sie bei 11.
Ja, ich finde das interessant, ne, weil ich meine das OS 9, dann OS X, also OS 9 gab es ja auch noch, ne?
Mhm. Ja, ja, klar. Früher gab es immer diese Hauptversion und dann gab es immer jedes Jahr eine neue iOS-Version. Und die OS X, das ist ja immer so das hinterm Punkt gewesen. Also sind jetzt gerade bei OS, macOS 10, 15. Das ist so die aktuelle Version da hinten dran. Da sieht man mal, wie viel, und das haben sie dann halt jedes Jahr oder alle zwei Jahre dann halt da hinterm Komma um eins incremented. Und ich dachte, also ich meine irgendwann, und dann dachte ich bei naja, nach OS 10, 9.
Dann ist es aber echt ein krasser Schritt, ne? Wenn es dann OS 11 ist, wow.
Das haben sie. Und das ist.
11!
11! Genau.
11!
Als ich es sagte, musste ich das auch dran. Und das ist auch, wenn man zum Beispiel, ich habe ja jetzt gerade angefangen, die Beta-Version zu installieren und im System so, hey, es steht ein neues System-Update für deinen Rechner zur Verfügung auf 10, 16. Steht das dann drin. Und dann der eigentliche Installer sagt nur noch, ja, installiert auch eine macOS-Beta und sagt da zu dem Thema gar nichts mehr. Und das haben sie dann, also das scheint eine Entscheidung gewesen zu sein, die auch relativ lange noch in Flux war oder sehr lange geheim war, weil das haben sie dann auch in der State of the Union haben sie es dann das erste Mal offiziell gesagt, so ja, es heißt macOS 11.
Wow.
Und das ist die nächste Generation sozusagen. Und das ist sich immer ähnlicher als dass die Plattformen zusammenwachsen, ist, glaube ich, das war letztes Jahr eigentlich noch viel krasser als dieses Jahr. Letztes Jahr haben sie halt Catalyst angeguckt, angekündigt, dass du halt iPad-Apps so programmieren kannst, dass sie auch auf dem Mac laufen. Und auch da wiederum, der Prozessor ist das kleinste Problem. Das eigentliche Problem ist dann halt die UI anzupassen. Und das Anpassen der UI haben sie dieses Mal noch ein bisschen einfacher gemacht und gleichzeitig sorgen sie dafür, dass das macOS mehr aussieht wie ein iPadOS, sodass es auch gar nicht mehr so großartig ins Gewicht fällt, ob du jetzt gerade eine iPad-App eigentlich vor dir hast oder eine macOS-App. Mhm. Und das wird Swift-UI ist auch ein ganz großer Schritt in die Richtung, so diese Unification. Das wurde auch letztes Jahr angekündigt, ist dieses Jahr hoffentlich, ist übrigens einer der Gründe, warum ich ein bisschen auch mich, also was meinen Entschluss bestärkt hat, so von der Apple-Plattform ein bisschen wegzugehen, weil Swift-UI ist eine potenziell großartige Technologie, aber was sie da letztes Jahr geschippt hat, war eine schlichte Katastrophe. Und ich hatte auch nicht das Gefühl, ich habe dann irgendwann mal einen Podcast darüber gehört, also es gab schlicht und ergreifend keine Dokumentation dafür. Die Leute mussten raten, was die einzelnen Sachen machen. Also es war wirklich größtenteils null Dokumentation.
Das ist Forschung.
Ja, und dann gibt es halt Leute, die anfangen, Bücher zu schreiben oder irgendwelche Apps zu bauen. Ich habe mir dann irgendwie so eine Dokumentations-App, da hat sich halt irgendjemand hingesetzt und hat halt rausgekriegt, was das alles kann und hat dann irgendwie für $50 eine App dafür verkauft, in der man das dann alles ausprobieren kann und was einem das erklärt. Und das habe ich dann halt investiert. Und ich finde so, also um ein Apple-Developer sein zu dürfen, gebe ich im Jahr $100 aus, was jetzt keine unendliche Summe ist. Aber so der Grad an, wie wird man dafür eigentlich behandelt, für dieses Geld, was man da in die Hand nimmt, ist schon schwer zu rechtfertigen, sagen wir es so. Und das ist, und darum bin ich jetzt auch mit dem App Store, dass der für App Clips dann irgendwann nicht mehr gelten wird oder so.
Du meinst, so langsam hat sich im Gegensatz zu Apple bei Microsoft Steve Ballmers Motto Developers, 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 Developers durchgesetzt, ja.
Dass sich das bei Microsoft durchgesetzt hat?
Ja.
Die sind gut.
Genau. Also kennst du das Video?
Ja, ja, klar.
Wo Steve Ballmer so durchgeschwitzt über die Bühne rennt und Developers, Developers, Developers.
Ich meine, vor 20 Jahren, da war Apple die Entwicklungs-, also das ist halt, das machen die, das macht Microsoft ja auch nicht, das machen die ja auch nicht, weil die gute Menschen sind, sondern das machen die halt, weil sie mit dem Rücken an der Wand stehen und weil sie sich irgendwie wieder nach vorne kämpfen müssen, weil sie halt irgendwie eine attraktive Plattform wieder werden müssen. Und das kriegst du halt, und sie haben es halt beschlossen und eingesehen, dass das halt über Entwickler passiert. Was übrigens Tim Pritloff schon vor Jahren gesagt hat, also er hat nicht gesagt, dass das Microsoft machen wird, aber so nach dem Motto, wenn Apple die Entwickler verliert und diese ganzen Nerds, dann haben sie über kurz oder lang auch die anderen verloren, was ich so ein bisschen so hielt. Aber
es gibt ja diese eine Theorie dazu, also eine Wirtschaftstheorie, die Theorie der zweiseitigen Märkte. Ne, also relativ offensichtlich bei so einer Sache wie einer Betriebssystem bzw. App Store kann man das relativ leicht erklären. Ne? Du hast halt zwei unterschiedliche Gruppen. Du hast einerseits die Benutzer und auf der anderen Seite die Entwickler. Und beide Gruppen haben, sag ich mal, so eine gewisse gegenseitige Netzwerkeffektanziehung. Ja? Also das heißt, die Nutzer gehen dorthin, wo die besten Apps sind, das heißt also die meisten Entwickler.
Ja.
Und die Entwickler gehen dorthin, wo die meisten Nutzer sind.
Ja.
Und so weiter und so fort. Das heißt also mit anderen Worten, du musst halt immer gucken, das ist immer so ein bisschen das Problem, du musst halt sozusagen immer sozusagen, was ist zuerst da, die Henne oder das Ei, ja? Also du musst halt eigentlich sozusagen, eine Plattform muss immer beides gleichzeitig haben.
Aber das ist nicht die gesamte Geschichte. Wenn das alles wäre, dann wäre Apple niemals erfolgreich geworden, sondern es würde nach wie vor die besten Apps immer nur für Windows geben. Was halt Apple dann irgendwann mal gemacht hat, und sie hatten mit Objective-C und Coco und diesem ganzen Zeug, das war halt großartige Technologie im Vergleich zu diesem Windows 32-Scheiß, ist halt zum einen, sie haben eine Plattform gebaut, und jetzt macht das gerade das ganze Microsoft, sie haben eine Plattform gebaut, auf der es Spaß macht zu entwickeln. Auf der du zum einen, du gleich kannst mit einem Entwickler das machen, was du vielleicht was du auf Windows mit 3 oder 4 Entwicklern machen musst. Weil halt die Tools, die du kriegst, so gut sind und so. Also das ist ein Faktor, den ich für durchaus realistisch halte. Und das zweite ist, dass wenn man sich als Entwickler aussuchen kann, und Entwickler können es sich im Augenblick aussuchen, für welche Firma arbeite ich denn, muss ich nicht darauf achten, dass ich jetzt unbedingt für die erfolgreichste Plattform arbeite, sondern ich kann mir durchaus erlauben, für die Plattform, auf die ich am meisten Bock habe, zu arbeiten.
Genau, also das ist sozusagen die Strategie. Du kannst halt irgendwie, indem du die Entwickler auf deine Plattform ziehst, indem du die attraktive Tools gibst, sozusagen intrinsische Werte für die Plattform schaffst, findest du halt die Entwickler, die dann halt gleichzeitig dann aber halt die Apps produzieren, die dann wiederum die Leute an.
Die sie selber nutzen wollen, genau.
Genau, und vor allem aber auch halt das Publikum dann anziehen.
Genau, genau.
Was dann wiederum sozusagen den Feedback-Loop einmal durchlaufen lässt und dann, hast du dann halt sozusagen einen funktionierenden Feedback-Loop.
Und Apple ist halt gerade in der Phase, wo sie, uns doch egal, was die Entwickler machen, Hauptsache, wir haben doch den Markt, der es von alleine bringt.
Mhm.
Und das ist ja so im Augenblick.
Das ist gefährlich, ja.
Du kannst nicht ohne das iPhone. Und Microsoft stand da vor 20 Jahren mit Windows. Und man denkt immer so, das ist ein Monopol, was niemals, aber das hat man bei Microsoft auch mal gedacht. Und jetzt sind sie, und jetzt ist Microsoft wieder ganz humble und zurückhaltend geworden und unterstützt halt, und das ist dann halt, da kriegt man es dann halt mit. Vor 20 Jahren hat halt Apple offene Standards unterstützt und gesagt, wie geil sie offene Standards finden. Logisch, weil sie hatten nicht die Ressourcen, eigene Standards zu entwickeln. Und wenn sie eigene Standards entwickelt hätten, hätte die auch niemand genutzt, weil wozu? Nur für diese, also so, nur für diese eine Plattform. Und darum haben sie halt offene Codecs, Videocodecs und sowas, halt alles, was ging, offen gemacht. Und Microsoft war total verschlossen. Und jetzt ist es halt so, Apple entwickelt alles von Grund auf selber und Microsoft macht halt JavaScript, TypeScript, React Native, macht halt, entwickelt, ich meine...
Linux-Integration haben wir alle mit den Ohren geschlackert.
Du kannst Linux-Programme...
Und dann auch noch GitHub kaufen, so ist so irgendwie...
Ja, du kannst...
Virtual Signaling.
Kannst unter deinem Windows kannst du Linux laufen lassen und kannst damit dann deine Mac-App kompilieren. Also das ist... und auch so, dass ich habe irgendwann mal einen Vortrag von einem Microsoft-Manager, der an Microsoft Office sitzt, gehört. Und der war echt geil. Und das war so... Wow, vielleicht möchte ich gerne mal an Microsoft Office arbeiten. Das war was ich als Frage so, weil der hat das halt auf einem sehr technischen Level. Der ist halt so halt, dass der Kern von diesen ganzen
pervers liegt.
dass halt die Grundengine, also so von Word oder sowas, ist halt auf allen Plattformen identisch. Das ist halt dieselbe Codebase. Die läuft auf Windows, die läuft auf Mac, die läuft auf Android, auf iOS, im Web, die läuft überall. Und dann aber die UI wird außen für jede Plattform separat rangestreckt. Und das finde ich halt, und das war so, und über die Probleme, die sie dabei haben und wie sie es technisch überhaupt hinbekommen und sowas, und das war so, okay, das ist ein geiles Problem, das ist ein spannendes Problem, über das der gerade erzählt. Und auch wie das Ganze angefangen hat und welche Fehler sie am Anfang gemacht haben und so, und wie das dann total, also angefangen hat es nämlich damit, dass er die Office-Version für einen Mac war, eigentlich nur die Office-Version für Windows ein bisschen angepasst, und das hat sich überhaupt nicht verkauft und war halt scheiße und langsam und dann haben sie die nächste Version wieder eine richtige Mac-Version gemacht. Und also ja, das ist, aber Microsoft ist da wesentlich offener, wesentlich kommunikativer. Ich meine, der hat diesen Vortrag auch nicht nur gehalten, weil er, also klar wollte er auch mal zeigen, wie geil Microsoft Office ist, aber er wollte auch zeigen, hey, guck mal, wie geil Microsoft Office ist, willst du vielleicht mal an Microsoft Office arbeiten, weil auch Microsoft muss Entwickler anwerben und das fällt ihnen nicht ganz leicht und so.
Ich kenne auch echt Leute, die sind total überzeugt von den Office 360-Kram. Ich habe das noch nie ausprobiert, aber...
Ich glaube, das ist gut.
Manche Leute sagen, es ist Google Docs im Gut.
Ich habe irgendwann mal einen internen Vortrag bei Google gehört, also der ist public, von einem Excel-User, der dem Google Docs. Der dem Google Docs-Team erzählt hat, warum er nicht Google Docs nimmt, sondern Excel.
Mhm.
Und hat dann halt so.
Ich glaube, gerade bei Excel haben die, glaube ich, da, also Spreadsheets sind, glaube ich, noch weit hinterher, aber ja.
Ja, also das ist, ich nutze ja auch hier Apple Numbers, also dieses Spreadsheet von Apple, und selbst für den Dummy-Kram, den ich mache, liegen da so Welten dazwischen. Also was weiß ich was, so in Excel habe ich früher hin und wieder mal, so wenn ich irgendwelche Dokumente, wenn ich zu faul war, irgendwelche Dokumente zu parsen, dann habe ich die halt in Excel kopiert, und wenn du da 100.000 Zeilen Excel kopiert rein, dann reinkopierst, dann sagt Excel, 100.000 Zeilen, okay, hier sind deine 100.000 Zeilen, wohingegen Numbers sagt und einmal crasht. Und also das ist, Excel ist schon, das ist schon Weltklasse. Das ist, man kann von Microsoft halten, was man will, und ich bin jetzt definitiv kein Freund von dem ganzen Scheiß, den die öfters mal machen in sehr vielen Bereichen, und ich nutze ihre Tools nicht, aber das hat schon Hand und Fuß, dieses Ganze.
Aber wer hat das nochmal irgendwie erzählt? Irgendjemand meinte irgendwie, wenn du eine gute Idee für eine App hast oder für eine gute Idee für eine Software, musst du immer fragen, kann das Excel ersetzen? weil es halt einfach so ist, dass, glaube ich, in allen Unternehmen alle mögliche Software und alle möglichen Datengeschichten, egal was, wie, wo, was, wird alles mit Excel gemacht.
Das ist so
das Schweizer Taschenmesser für alles, und auch wenn es halt tausendmal bessere Software für dieses eine Problem gibt, ja, wird trotzdem Excel benutzt, weil weil dein Konkurrent ist immer, genau, das war, glaube ich, der eigentliche Spruch, dein Konkurrent ist immer Excel. Das, egal, was du machst, dein Konkurrent ist immer Excel.
Da ist tatsächlich was dran und es gibt ein Online-Tool, das heißt Airtable. Und die haben nämlich, wie waren das? Die haben angefangen, sowas wie Access, glaube ich, zu bauen fürs Web. Und haben dann irgendwann mal festgestellt, die wollten anfangen, ein Spreadsheet fürs Web zu bauen, einen guten, nämlich ein Excel fürs Web. Und haben dann gemerkt, dass die meisten Leute Excel gar nicht nutzen, um irgendwelche Spreadsheets zu bauen, sondern um einfachste Datenbanken zu bauen.
Ja, ja.
Und was total logisch ist, weil ungefähr 98% meiner Excel-Tabellen, die ich jemals gebaut habe, im Wesentlichen einfache Datenbanken sind. Und haben darum dieses Airtable gebaut, was halt eine Excel-artige, total simple Datenbank ist und ein sehr, sehr nettes Werkzeug, was ich schon immer mal für irgendwas einsetzen wollte, aber noch nie für irgendwas genutzt habe, natürlich.
Weil du mal Excel dafür benutzt.
Nee, weil der Bedarf dann doch nicht so groß ist. Und jetzt zeige ich mal wieder was, wofür ich es vielleicht benutzen kann. Und es ist halt und auch halt gerade wieder entwicklerfreundlich, also was weiß ich was, du kannst halt deine Airtable-Tabelle oder Datenbank oder wie auch immer es nennen willst, du hast halt einfach eine API, mit der du es direkt als JSON rauspumpen kannst. Also es ist total einladend, irgendwie deine Datenbank in gar nicht irgendwie in einer relationalen Datenbank abzulegen, sondern das halt irgendwie in dieses Airtable reinzumachen und dann einfach einen JSON-Dump rüberzuziehen und den dann in deine App einzubauen als Datenquelle und oder halt dynamisch dazu zu holen und sowas. Es ist schon ein sehr, sehr nettes Tool.
Wollen wir mal? Oh, weil sonst müsste ich jetzt noch eine Pinkelpause.
Ach so, Mist. Jetzt haben wir den Trump total ausgelassen.
Was wollen wir über Trump reden?
Hier, jetzt habe ich den Namen des Ortes schon vergessen, hier über seine Rallye, Tesla. Also das ist,
ja, es ist lustig, ja, ich habe mich gefreut, dass er endlich mal auf die Fresse gekriegt hat.
Ja, ich glaube, das ist mehr als nur einmal auf die Fresse gekriegt.
Das hat ihn sehr demoralisiert, ne? Also das ging ja mal richtig rum aus, das Foto, wie er da aus seinem...
Das ganze Video, hast du das Video gesehen? Da gibt's das Video, aus dem das Foto stammt. Das ist wirklich.
Ich hab teilweise, ich weiß nicht, ob ich das Ganze gesehen habe. Ich hab schon ausschnittweise gesehen, ja.
Hat es nicht die 20 Sekunden? hast den 5 Sekunden Supercut dir angeguckt?
Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie viel ich davon gesehen habe. Aber auf jeden Fall, es ist schon auf jeden Fall krass, wie man ihm anmerkt, wie down er ist.
Ja.
Also man hat ihn, glaube ich, in seinem Leben noch nicht so niedergeschlagen.
Er konnte einem fast leid tun. Und wenn einem Trump fast leid tut, dann muss er wirklich sehr, sehr fertig ausgesehen haben.
Ja, also er sah so traurig aus wie Barack Obama nach einem Shooting. So.
Wie Barack Obama aussehen würde, wenn er als er erfahren hat, dass 120.000 Amerikaner tot sind.
Ja, so ungefähr, ja. Also, als ob es wirklich um was gegangen ist. So, ne? Ja.
Nee, ich glaube, was ich glaube, das wird als ich halte es jetzt für wahrscheinlicher als nicht, dass er die Wahl verlieren wird. Ich sag, also...
Wo ist Holz, damit ich drauf klopfen kann?
Ich sag nicht, dass er deswegen, dass das nicht heißt, dass er anfangen wird, die Wahl zu fälschen oder dass er irgendwelche Briefwahlen delegitimiert und solche Sachen alles macht. Darin
meinst du, das war jetzt tatsächlich eine Botschaft von seiner Base? Also das war jetzt sozusagen schon so, nicht eine Botschaft, sondern so ein Anzeichen von einer schrumpfenden Base, was man da...
Ja.
Ja?
Also ich glaube, das war kein Anzeichen, sondern das war, jetzt ist es nicht mehr zu ignorieren.
Okay.
Also
ich würde da noch einen zweiten Datenpunkt abwarten.
Ja.
Aber interessante These auf jeden Fall.
Naja, also es ist natürlich auch diese wunderbare Hybris da, dieses, oh, wir haben schon 1 Million Tickets verkauft und so. Und das dann Trump ja auch vorher in einer Presseerklärung gesagt hat. Also wir haben da diese 20.000 Leute, kriegen wir in die Halle rein. Und dann haben wir draußen nochmal eine extra Fläche gebucht, da passen nochmal so 40.000. Die
dann vorher noch abgebaut haben, wo sie gemerkt haben, da kommen gar keine.
Da passen nochmal 40.000 Leute hin.
Wie viel sind da jetzt 7.000 Leute?
6.200. Die haben die Halle zu einem Drittel gefüllt. Und was machen wir denn mit den 920.000 Leuten, die dann, naja, da müssen wir mal gucken, wo wir die dann irgendwie hinkriegen, das wird hoffentlich schon irgendwie gehen und so, und dass er dann halt selber diese Zahlen auch so gehypt hat. Also ich meine, diese ganze Kampagne hat ja die Fallhöhe selber so massiv erhöht, und dann kommen sie da halt hin und haben die Halle nicht mal zu einem Drittel gefüllt und mussten halt die Bühne...
Die da sind, wenn jetzt alle in Corona sterben.
Und na, sie haben halt ein bisschen Social Distancing geübt und dann halt diese lächerlichen Ausreden mit von wegen, ja, da waren ja draußen diese ganzen protestierenden Leute und so, und dann irgendwie einer irgendwie so, ja, also ist ja so schade, gerade hat mir meine Tante und mein Bruder und dessen Schwippschwager, die haben mir alle geschrieben, dass sie ganz dringend zu der Trump-Veranstaltung wollen. Ja, Frauen auch insbesondere, weil ja keine Frauen da waren oder kaum Frauen da waren auf der Veranstaltung. Alles Frauen, dass sie am Tag vorher noch, also sie wollten ja unbedingt hin, aber haben dann am Tag vorher noch abgesagt, weil ja die ganzen...
Wegen der Antifa.
Das ist geil. Ja. Das hast du ja jetzt nicht, garantiert nicht einmal für so einen Tweet ausgedacht und irgendjemand hat dir das vorformuliert.
Ja, also ich hoffe mit dir, aber ich bin noch nicht überzeugt. Ich habe so oft gedacht, dass...
Ja, so oft ist er bisher noch nicht getestet worden, und wenn er bisher getestet worden ist, sah es eigentlich tendenziell immer scheiße aus. Was halt wirklich krass ist, so in Umfragen auch so bei Independents, also so nach Fragen, wie gut ist Trump als Präsident und sowas, da liegt Trump bei -45%.
Aber ganz ehrlich, ich sehe dann solche Umfragen wie, wie gut oder schlecht handelt Trump die Corona-Krise.
Ja. Yeah.
Und dann kommen dann solche Sachen wie, 58% finden, dass er sie schlecht macht, ne?
Ja, ja.
Und dann denke ich mir so, what the fuck? Wo kommen diese 40 Leute her, 40%
her,
die nicht verstanden haben, dass das Allerschlimmste,
was?
Dass das überhaupt nur möglich ist?
Sorry. Nicht ganz laut brüllen hier auf. Was müsste denn passieren, damit du die Reaktion für schlecht hältst?
Ja, also,
nehmen wir an, du würdest hier gerade im Sterben neben mir liegen, weil Trump dir persönlich, dir und deiner Familie, würdest du dann eventuell
wahrscheinlich müsste er noch irgendwie selber mit Corona rumlaufen und Leuten ins Gesicht husten, damit er noch schlechter umgeht.
Also das ist gar keine Frage, aber ich meine, ist natürlich eine Hoffnung, und ich glaube, man sieht es langsam auch, man sieht es an den Reaktionen, man merkt so langsam, wie so einige Zeitungen auf Distanz zu ihm gehen, man merkt, wie einige Senatoren so anfangen, langsam ein bisschen Land zu suchen und das ist bisher ist halt immer Trumps große Stärke gewesen. Der ist ein kompletter Vollidiot, und ich glaube, es gibt praktisch keinen Republikaner, der nicht da mit mir absolut einer Meinung ist, also von den Senatoren und Kongressabgeordneten. Aber er kann halt die Massen anpeitschen, und er bringt die Leute, und die kriegt er auf seine Seite. Und das ist seine einzige Stärke, die er hat. Und also aus der Sicht politischen Sicht. Und in dem Moment, in dem er das nicht mehr liefern kann, hat er ein Problem. Meine Hoffnung ist auch, dass, Hoffnung und darum auch ein bisschen durch Theorie ist, dass die Trump-Wählerschaft sehr stark darauf basiert, zu sagen, ja, ihr mögt uns nicht, aber ihr könnt uns mal, weil wir sind viele. Und dass, wenn sie in dem Moment, in dem sie das Gefühl haben, nicht mehr viele zu sein, das auch so einen verstärkenden Effekt hat.
Und was halt auch mal noch ganz gut ist in der Hinsicht, im faschistischen Lager darfst du nicht ein Jota Schwäche zeigen.
Genau.
Sobald du ein Jota Schwäche zeigst, wirst du zerfleischt im faschistischen Lager.
Genau, und soweit sind sie noch nicht. Dass sie ihn offen zerfleischen, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das schneller kommt, als man denkt, im Zweifelsfall.
Gut, machen wir hier trotzdem jetzt einen Punkt.
Juti.
Jetzt haben wir ein schönes Shit-Sandwich, ne?
Also
jetzt,
genau.
Wie Corona, WWDC, Trump.
Genau, genau. Shit und ein bisschen weniger Shit und wieder Shit.
Genau.
Okay. Triple Shit-Sandwich. ist auch eine gute Fleischalternative, falls man bei Tony ist. Okay, vielen Dank euch fürs Zuhören
und guten Appetit.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Bis dann, tschüss.